herzlich willkommen hier zum Gamestar Talk. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Er ist studierter Game Designer, Anime-Fan, soweit so normal für Gamestar und Olympiasieger. Ja, wir haben es geschafft, einen Olympiasieger hier in unser Studio zu bringen. Niemand anderes als Philipp Raimund und damit herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, dass ich auch mal für meine Gaming-Liebe so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit bekomme. Und es freut mich wirklich sehr, dass ich hier sein darf.
Also du bekommst von uns jede Aufmerksamkeit, was Gaming angeht, die du möchtest. Keine Sorge. Also auch aus unserem Chat. Herzlich willkommen auch an denen. Schön, dass ihr da seid. Da ist auch schon ganz viel Liebe reingeflattert. Und Danke. Wir sind hier aber nicht zu zweit im Studio, sondern wir haben noch zwei weitere große Olympia-Fans am Start. Den lieben Heiko und den Felix. Schön, dass ihr da seid.
Hallo. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Ey, ganz ehrlich, ich bin sowas von happy, hier sein zu können und mit dir, Philipp, heute ein wenig reden zu können. Denn ich liebe Olympia. In meiner Familie wurde schon immer unglaublich viel geschaut. Und dann jetzt jemanden hier sitzen zu haben, der da teilgenommen hat und dann auch noch siegreich hervorgegangen ist. Finde ich kaum was Größeres. Ich finde es total super geil, ey.
Ja, definitiv. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Liebe zum Sport tatsächlich durch Computerspiele ausgelöst wurde. Das heißt, die ersten Computerspiele, die ich gespielt habe Mitte der 80er, waren alle Sportspiele. Und ich habe mich dann aber interessiert, okay, wie ist denn das dann so in echt? Und tatsächlich war Winter Games von Epix, like wer es noch kennt. Ich glaube, du bist alt genug, um es zu kennen.
Ja.
Du nicht?
Nee, das ist ein bisschen vor meiner Zeit.
War, ja, ich glaube, 86 kam das raus. Ja. Das
bisschen vor unserer Zeit.
Und da war tatsächlich Skispringen meine favorisierte Disziplin. Also insofern passt das ganz gut. Und ich habe mitgekriegt, dass du auch passionierter Musikfan bist. Und deswegen
auch,
gestern ja im Interview solltest du ja Lieder erkennen. Genau, ja.
Ja.
Und ich selbst bin passionierter Musikquisser.
Mhm. So. Er erstellt Musikquiz, das ist auch für dann die ganze Gamestar-Redaktion.
Oh, cool.
Das ist mega cool. Also auch
geil.
Großer Musikfan. Dein Bruder macht auch Musik, richtig?
Genau, mein Bruder hat Musik studiert in Krumbach.
Ja.
Und meine Schwester studiert Japanologie. Also sie machen so alles bei uns und dann bin ich so der Sportler, der dann so das Ganze probiert noch miteinander zu kombinieren. So ich rede mit den Japanern, probiere aber trotzdem die Musik zu genießen. Also ich probiere das so zusammen.
Du kombinierst alles.
Ja, sozusagen, ja.
Sehr geil.
Aber du bist nicht Kombinierer.
Nein, ich bin kein Kombinierer. Ja, da kommt einer mit viel Wissen. Sehr schön.
Der war stark. Jetzt erstmal für alle, die hier im Chat sind und sich denken, okay, ja, aber also Olympiasieger, aber in was denn überhaupt? Du hast auf der Normalschanze die Medaille geholt, Gold geholt. Und das, obwohl du ja davor in den großen Wettbewerben noch kein Gold holen konntest. Jetzt ist es aber soweit. Wie hat sich das für dich angefühlt, das allererste Mal in so einem großen Wettbewerb vor so vielen Leuten Gold zu holen und dann halt auch noch bei Olympia selbst?
Das ist komplett irre. Also ich kann das selber noch kaum fassen, dass ich das wirklich geschafft habe. Weil wie du schon gesagt hast, so ich habe davor keinen Wettkampf so wirklich geschafft zu gewinnen. Ich war oft dran. Ich habe dieses Jahr 5 Podeste gemacht. Also ich war schon immer auf dem Podest dabei und konnte da auch immer schön mitfighten. Aber ich habe es nie geschafft, ganz oben zu stehen. Und ich glaube, der ganze Druck von dieser ganz großen Bühne hat mir geholfen, dann um ein bisschen mehr diesen Fokus herzuholen, dass ich einfach ein bisschen mehr fokussierter war und voll bei mir war. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, dass ich am Ende die 1 dastehen hatte und dann bin ich Olympiasieger geworden. Aber so, es fühlt sich immer noch sehr surreal an.
Ja. Jetzt ist es ja so eine Sache, wo man ja oft sagt, Olympia hat seine eigenen Regeln. Mhm. Ne? Aber ich meine, dir muss ja schon nach deinem ersten Sprung auch schon ein bisschen bewusst gewesen sein, so hey, ich bin da ziemlich gut dabei. Mhm. Wie ändert sich denn da eventuell das Gefühl? Weil am Anfang kann ich mir vorstellen, ich weiß ja nicht, ob es so war, aber ich kann mir vorstellen, bevor du losgesprungen bist, dass du relativ befreit warst, weil ja noch nicht so ein Druck da war, weil keine großen Medaillenerwartungen an dich sind. Aber wie hat sich das dann geändert von Sprung zu Sprung?
Also wir hatten unser erstes Training, hatten wir am Donnerstag gehabt und das zweite Training am Sonntag und dann war der Wettkampf erst am Montag. Und beim ersten Training lief es soweit okay. Also ich glaube, ich war im ersten Sprung direkt Zweiter. Da habe ich gedacht, so ey, geil, passt, ich bin bereit. Zweiten Sprung 15, dritten Sprung 6. Und habe ich gemerkt, so okay, passt, ich habe noch nicht so ganz das Gefühl. Habe dann ein bisschen suchen müssen, okay, was muss ich ändern? Habe dann mit meinem Trainer Video geschaut etc. geguckt, okay, was können wir da ändern? Dann das Training am Sonntag, war ja ein Tag vorm Wettkampf. Und da habe ich 2 von 3 Sprüngen gewonnen. Beim anderen Sprung bin ich Zweiter geworden und habe ich gewusst, okay, jetzt das könnte jetzt tatsächlich real werden, dass ich jetzt hier eine Medaille hole. Ich wusste, auf der Kleinschanze ist meine größte Chance. Und dann haben schon so angefangen, die Gedanken zu spielen. Ne? Ich lag abends im Bett und habe mir gedacht, so, boah, ey, was mache ich denn eigentlich, wenn ich dann eine Medaille holen habe? Ich habe die Gedanken probiert, sofort auf die Seite zu schieben, da gar nicht groß nachzudenken, in meinem Fokus zu bleiben und zu sagen, okay, hey, ich bleib bei mir, ich bleib bei meinen 7 Sachen und zieh das Ding einfach durch. Und nachdenken, was danach passiert, kann ich, wenn es dann soweit ist.
Und das hat sich dann vom ersten zum zweiten Sprung auch nicht verändert für dich?
Es war dann beim Wettkampf, war ich vor allem beim ersten Wertungsdurchgang extrem nervös. Mhm. Also ich war im Probedurchgang, wir haben ja 3 Durchgänge, Probedurchgang, erster Wertungsdurchgang, zweiter Wertungsdurchgang. Und beim Probedurchgang, beim Rausfahren war ich schon brutal nervös. Habe ich mir gedacht, so, boah, jetzt geht's los. Ich hoffe, ich kann dann das anschließen, was ich gestern im Training gezeigt habe. War dann so, ich habe den Probedurchgang gewonnen. Dann habe ich den ersten Durchgang gemacht, da war ich dann noch nervöser, weil ich mir gedacht habe, so, jetzt nur noch im Wettkampf reinbringen, aber ich darf nichts anders machen, genau dasselbe wieder. Habe den Durchgang auch gewonnen und dann war ich so im Tunnel und so fokussiert und ich muss sagen, ich war extrem ruhig, extrem still und das habe ich bei mir noch nie erlebt, dass ich so fokussiert war. Ich habe meine Teammitglieder aus Versehen ignoriert, weil ich so in meiner Welt war und so komplett im Fokus war, aber ich habe weder Nervosität gespürt noch große Aufregung. Ich war einfach so in diesem Moment und wusste genau, ich muss jetzt genau dasselbe machen wie in den letzten 5 Sprüngen auch schon. Und dann bin ich unten gelandet und dann ist das Ganze abgefallen, diese ganzen, wie so Verschuppen von den Augen, so diese emotionale Explosion. Ich hab's echt geschafft. Ich habe jetzt wirklich den letzten Sprung auch noch runtergebracht und dann wusste ich nicht, okay, ist es jetzt Gold, ist es was anderes, man steht da unten, wartet.
Du musst ja auch immer noch zittern, ne?
Voll, man steht da unten, steht eine Minute da, steht mit seinen Skiern, das Team drumherum und dann kommt so, ja ey, das könnte reichen. Und ich weiß, ja, ich weiß, aber...
Man hat es ja im Fernsehen gesehen,
richtig,
106,5 Meter gesprungen, aber es war ja doch noch nicht sicher, weil...
Genau, To Beat war ja, das ist ja so diese To-Beat-Linie, diese grüne Linie, die wir haben. Das zeigt ja an, okay, wenn man seinen normalen Sprung macht, auch mit den normalen Haltungsnoten, muss man so und so weit springen, damit man in Führung geht. So, und ich war ja im Grunde genommen 1,5 Meter davor. Habe aber so gute Noten bekommen gehabt, dass ich letztendlich trotzdem vorbeigekommen bin. Und ich habe ja die Wiederholung auch nochmal gesehen. Ich musste ja da unten stehen und durfte meinen Sprung nochmal angucken. Ich habe so geschwitzt. Ich war so nervös, weil ich habe mir gedacht, ich kann jetzt nichts mehr ändern am Ergebnis. Ich stehe jetzt schon da und ich hoffe nur, dass am Ende zumindest die Medaille dasteht. Und ich hoffe doch die goldene. Und ja... Am Ende ist es die goldene geworden und das war einfach atemberaubend geil. Also wirklich, es war einfach mega. Wirklich.
Man merkt es dir jetzt noch an, wie mega es ist. Und du hast die Medaille ja sogar dabei. Dementsprechend, ja.
Soll ich
wir wollen
auspacken,
die unbedingt. Ja, wir waren alle schon, als du sie vor dir hingestellt hast, wir waren, oh mein Gott.
Wir wollten erstmal das Wasser aus dem Weg geschoben.
So, da darf kein Wasser dran kommen. Da ist sie.
Das ist ja auch allein das Case schon, sieht ja richtig fein aus.
Ja, genau. So, ich weiß nicht, welche Kamera muss ich halten?
Also, genau.
Jawohl.
Deine. Sehr schön.
Ja. So einmal vor.
Oh mein Gott.
Die ist sehr schick.
Einmal hinten. Und unten ist auch nochmal was graviert, aber das ist halb so wild. Ihr dürft sie gerne mal in die Hand nehmen, wenn ihr wollt.
In die Hand nehmen. Okay.
Ja. Oh mein Gott.
Das ist erstaunlich schwer. Also wenn du das den ganzen Tag machst, möchte man das nicht tragen, oder?
Also eigentlich
hätte man schon
sagen,
Bock drauf, aber dann
immer so. Schon. Aber das Ding ist... man merkt einfach, das sind 506 Gramm, 500 Gramm Silber, 6 Gramm Gold. Und man merkt einfach, wenn man das um den Nacken die ganze Zeit hat.
Das spürst du, ne? Das zieht dann
richtig dran.
Und wow.
Es gab ja welche, die sind dabei kaputt.
Mama, ich hab Gold! Schaut euch das an!
Die ist ja
wow, das ist, ich bin komplett in awe, das ist historisch. Ich weiß, also fantastisch. Ich kann dir nur gratulieren. Ich finde das wirklich unglaublich toll. Ich meine, du hast Geschichte geschrieben. Du bist in dem größten sportlichen Wettbewerb, da hast du jetzt alles erreicht mit 25 Jahren.
Ja. Als fünfter Deutscher überhaupt, ist schon auch krass.
Das ist richtig. Also eine Einzelmedaille, ne? Also es gab schon mehrere Olympiasieger, aber die Einzelmedaille ist ja nur mal, da arbeitest du wirklich ja nur für dich. Man kann sagen, Team ist schwieriger, man kann sagen, Team ist einfacher, weil es halt einfach, man kann ein bisschen mehr federn lassen, etc. Also ich weiß nicht, ob das ein Begriff im Allgemeinen ist, aber man kann einfach ein bisschen freier springen, weil man weiß, wenn man mal einen kleinen Fehler macht, kann es ein anderer nochmal rausreißen. Will aber die Leistung, was das angeht, gar nicht schmälern, aber man ist halt im Einzel, ist man halt für sich selber komplett verantwortlich. Und das ist dann halt auch eben dann eine Einzelmedaille und die hat immer so ein bisschen mehr Wert als die anderen Medaillen. Aber ja, dass ich das als Fünfter überhaupt geschafft habe in Deutschland, ist...
Und vor allem ja nicht nur als fünfter Deutscher, das ist schon krass, du hast Höhenangst. Also ja, zumindest, ich habe das in mehreren, ist das immer noch so, hast du immer noch Höhenangst und denkst dir trotzdem, ja, Skispringen, das ist mein Sport.
Ja, das ist etwas ungewöhnlich. Ne? Ja, wie passt das zusammen?
Also man muss es klar mal so ein bisschen einstrukturieren. Wir haben ja die Kleinschanze, die geht bis ungefähr 110 Meter von der Weite. Wir haben eine Großschanze, die geht bis 150 Meter. Und dann haben wir die Skiflugschanzen, die gehen bis zu 250 Meter. Und der Weltrekord, der offizielle Weltrekord liegt bei 254,5. Der inoffizielle bei 291. Aber das Problem, also die Situation mit meiner Höhenangst ist eigentlich mehr oder weniger dadurch entstanden, dass es bei diesen Skiflugschanzen halt einfach nur um einiges höher und um einiges weiter geht. Hm. Und für mich war das auf einer Kleinschanze, auf einer Großschanze nie das Problem. Ich habe da nie irgendwie das Gefühl gehabt, so hey, also ich fühle mich da irgendwie unwohl oder sonst irgendwie was. Es gibt abseits vom Sport so ein paar Momente, wo ich sage, boah, fühle ich jetzt gar nicht so. Also so auf so einer Glasscheibe stehen und dann springt irgendjemand rum, dann würde ich ihn am liebsten, das geht gar nicht, nicht hier, da kriege ich richtig Angst. Oder so an der Klippe stehen, das finde ich einfach auch nicht geil. Aber letztendlich beim Skifliegen, man hat da halt einen Luftstand von ungefähr 10 bis 12 Metern. Und man darf nicht vergessen, wir gucken ja nicht gerade nach unten auf die 10 Meter. Wir gucken ja bis runter ins Loch. Das heißt, wir haben dann halt eine Höhe von ungefähr 50, 60 Meter, wo wir eigentlich gerade eben hingucken. Und das ist dann schon eher ungewöhnlich, beziehungsweise ist halt auch viel eine Gewohnheitssache. Und ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe mich am Anfang beim Skifliegen noch nicht so wohl gefühlt. Und dann war es für mich einfach so ein bisschen diese Unsicherheit, die mir dann auch ein bisschen dieses klamme Gefühl gegeben hat, habe dann auch tatsächlich mir ein bisschen Hilfe geholt, habe geschaut, okay, wie kann ich das Ganze einordnen und habe dann gemerkt, okay, es ist eigentlich gar nicht so unnormal, dass man Angst davor hat, dass man sich jetzt verletzt oder dass man halt irgendwie, na, wie an der Klippe, man steht ja auch nicht dran und denkt sich so, ey, ich springe jetzt da runter, man ist ja nicht lebensmüde und deswegen ist es so ein bisschen Unterbewusstsein, dieses, ja, Sicherheit geht vor nach dem Prinzip. Und je öfter ich das mache, desto einfacher fällt es mir. Und es hat auch viel damit zu tun, mit was für einem System kommst du ran. Wenn ich gute viele Sprünge in dem Jahr gemacht habe, dann hast du ja ein ganz anderes Selbstbewusstsein, wie wenn du davor irgendwie schon immer am Suchen warst und geguckt hast, okay, was mache ich damit überhaupt? Also das hilft dann schon auch. Aber jetzt ist es so gut wie weg. Hoffentlich, das bleibt auch so. Und es ist ja noch dreimal Skifliegen dieses Jahr, von dem her.
Aber so Grand Canyon, Glasboden oder so, das wäre nichts für dich.
War noch nie dort, aber nee, das wäre nix. Also das, wir haben bei uns an der Schanze, man sieht es jetzt hier gerade eh, na, da ist außen dran so ein Gang oben auf der Großschanze. Und ja, da haben wir so ein Lochgitter und man kann halt einfach so von den 80 Meter hohen Turm einfach nach unten gucken. Und das ist gar nicht geil. Also das
aber das ist ja für niemanden geil. Also keine Ahnung, der wäre
es ja. Es gibt bestimmt welche, die das cool finden. Also
das ist ja auch bei glaube ich, jedem Menschen verschieden, auch komplett. Ja. Selbst bei so Nuancen. Also ich weiß es bei mir selbst, ich liebe Achterbahnen.
Ja, ja,
für mich das Beste.
Ja, auch richtig geil. Aber
andere sehe, wo ich dann Angst habe oder auch so Spinnen überhaupt kein Thema für mich. Und dann gibt's aber wo andere Sachen so kläffende Hunde oder so, das ist wieder was, das finde ich dann unangenehm, ne? Was ist ja auch immer irgendwie verbunden. Ich habe früher mal Zeitungen ausgetragen, da hat man ein gespaltenes Verhältnis zu Hunden. Der will nur spielen, ja, aber bitte nicht in meinem Gesicht. So, und das nimmt man natürlich dann mit. Also das ist, deswegen auch, manchmal geht's ja nur um Kleinigkeiten, aber klar, so eine Schwungschanze, aber das macht man ja auch nicht von Anfang. Ich meine, du hast mit 5 Jahren angefangen, ne? Und dann ballerst du ja auch nicht sofort die Großschanze runter.
Nee, man fängt ja klein an. Also wir haben wir fangen auf einer 10-Meter-Schanze an und das erste Mal Skifliegen war ich jetzt, glaube ich, vor 3 Jahren. Mhm. Und man muss dazu sagen, Skifliegen kann man auch nicht trainieren. Also man hat die Erlaubnis von der FIS nicht, also die Fédération Internationale de Ski, die für uns dafür verantwortlich ist. Und die erlaubt es nicht, weil es muss jemand vor Ort sein, es muss sozusagen in einem Wettkampfrahmen passieren und deswegen darf das nicht trainiert werden. Und auf einer Großschanze, wie man jetzt da nochmal sieht, da kann ich mal so viele Sprünge machen in meinem Leben, wie ich will. Das ist komplett egal, das ist jedem egal, da kann ich trainieren. Easy. Eine Skiflugschanze, erstens, sie sind nur im Winter möglich und zweitens ist es einfach nicht erlaubt und deswegen geht es nicht. Aber
krass. Jetzt muss ich schon mal fragen, weil die Olympischen Spiele laufen ja jetzt zu diesem Zeitpunkt noch. Es spielt gerade USA-Kanada im Eishockey. Und eigentlich kommt ja noch die Abschiedszeremonie. Mhm. Warum bist du jetzt da nicht am Start? Also ich meine, wir fühlen uns natürlich sehr geehrt. Es kann ja nur sein, weil wir hier sind.
Ich wollte hierher kommen. Ja. Nee, also gute und berechtigte Frage. Das hat tatsächlich damit zu tun, mein letzter Wettkampf war am Dienstag. Mhm. Jetzt ist Sonntag. Ich habe natürlich gedacht, okay, ich könnte noch ein paar Tage bleiben, den olympischen Flair ein bisschen mehr mitnehmen. Der hat aber eh so ein bisschen gefehlt gehabt, weil es ziemlich entzerrt war. Es hatte 7 verschiedene Wettkampfsorte gegeben. Das heißt, man hat dieselben Leute wie sonst auch immer gesehen.
Das hat sich auch öfter gehört, ne? Ja. Dass dadurch, dass es alles sich so auf mehrere Wettkampfstätten, dass es sich eher wie so ein größerer Weltcup angefühlt hat, mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zwar.
Definitiv, ja.
Aber halt nicht dieses ganze, ne, ein olympisches Dorf, wo sämtliche Athleten dann zusammenkommen. Genau. Das hat sich alles mehr verteilt dieses Mal.
Genau, es war wirklich ziemlich aufgesplittet. Das deutsche Haus von uns war ja auch in Cortina und die wollten mich dann für die Medaille auch unbedingt dabei haben. Ich hätte aber, glaube ich, 2 oder 2,5 Stunden hinfahren müssen, um dann meine Party zu bekommen und dann wieder 2,5 Stunden zurückzufahren. Und ich hatte ja eigentlich nur einen einzigen freien Tag.
Ja.
Und dann wollte ich den dafür auch nicht opfern, habe gesagt, also Leute, wenn ich jetzt 5 Stunden, 4 Stunden im Auto sitze, da will ich jetzt lieber in die Sauna gehen oder irgendwie regenerieren oder sonst irgendwie was, aber nicht wieder irgendwie unterwegs sein, weil man braucht dann vor allem die mentale Energie und die körperliche Energie, die braucht man einfach, weil das waren jetzt für mich 12 Tage, die waren trotzdem anstrengend.
Also du hast es gemerkt, auch ich meine, du hast ja noch 2 weitere Wettkämpfe bestritten, wo es dann leider nicht mehr für die Medaille gereicht hat. Wie war es denn für dich zum Beispiel auch im Team, als es dann hieß, ja okay, der Wettkampf muss jetzt leider abgebrochen werden?
Es gibt ein paar Videos von mir, wo man sieht, dass wenn man Lippen lesen kann, man genau weiß, was ich gesagt habe.
Nur schöne Sachen, ne?
Nur schöne Sachen. Unglaublich froh, 0,3 Punkte dahinter zu sein. Also mich hat es sehr gestört. Für mich hat es ein bisschen gewirkt, als wären sie auf einmal überrascht gewesen, dass es bei einem Skisprungwettkampf schneien könnte. Weil es hat angefangen zu schneien und dann auf einmal war die Hektik da und dann hieß es 10 Minuten später, ja, dann kommt noch einer runter und dann wurde abgesagt. Also das war irgendwie ein bisschen
weird.
Weird, ja. Das trifft es ziemlich auf den Kopf, ja. Aber ich kann leider im Nachhinein nichts ändern. Mein letzter Sprung war auch ziemlich, ziemlich genial und der hätte uns möglicherweise nochmal aufs Podest mit vorgebracht. Aber ja, es ist wie es ist, kann man nichts machen, aber ich habe ja zum Glück eine Goldene mit nach Hause nehmen können. Ich hätte gerne noch eine 2. mitgenommen, muss nicht golden sein, aber das sind die Olympischen Spiele, da geht es immer nur um die Top 3. Platz 4 wird für die meisten schon als Fehlschlag angesehen, aber es ist schon so eine Leistung, überhaupt dabei sein zu dürfen. Und von dem her, ich habe 2 vierte Plätze beigetragen, aber dafür auch eine Goldene.
Und jetzt hast du ja auch noch dann Ziele fürs nächste Mal, wo du sagen kannst, dass...
Definitiv.
Also weil ich meine, Gold hast du jetzt schon auf jeden Fall auf der Normalschanze. Mhm. Sagst du jetzt auch, du willst noch höher hinaus? Weil ich habe gesehen in einem Interview mit Jason Martin damals im Podcast, meinst du noch, ja, also du machst es für dich selber und versuchst einfach immer besser als du selbst zu sein. Mhm. Jetzt bist du aber schon... Also du hast schon eine Goldmedaille. Ja. Was geht dann noch?
Das ist tatsächlich echt schwierig, weil ich glaube, dass ich mir da vor allem im Nachhinein noch viele Gedanken machen muss, vor allem nach der Saison. Weil man erzählt immer von so einem olympischen Loch. Ich habe mir gedacht, wir haben ja danach noch Saison. Bin jetzt aber nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt direkt eine Goldmedaille mache. Und jetzt habe ich eigentlich den größten Erfolg überhaupt als ersten Erfolg sozusagen verbucht. Und klar, wir haben Sachen wie den Gesamtweltcup oder die Vierschanzentournee oder Weltmeisterschaften, Skiflugweltmeisterschaften. Aber es ist jetzt trotzdem, man merkt ein bisschen, die Luft ist raus. Man hat jetzt das ganze Jahr dafür gegeben, dass man bei Olympia dabei ist. Ich weiß, im Gesamtweltcup kann ich nicht mehr viel ändern. Das ist jetzt schon so, da werde ich nicht mehr in die Top 3 groß reinkommen. Und dann ist es ein bisschen schwierig, jetzt da auch wieder diese Energie zu holen und zu sagen, so hey, also ich habe jetzt noch das und das und das und das vor. Und deswegen glaube ich, dass ich nach der Saison mir mal 1-2 Wochen, nachdem die letzten Sprünge rum sind, mir die Zeit nehmen muss und zu sagen, okay, ich ordne jetzt nochmal ein, was sind meine Kurzstreckenziele, was sind meine Ziele für im Winter dann, was ist der Plan, was will ich vorwärts bringen, auch so die ganz kleinen Dinge, was Sauberkeit im Skispringen angeht oder sonst irgendwas. Man braucht Ziele, damit man arbeiten kann. Da bin ich sehr großer Verfechter von. Und ich habe es nur für mich gemacht. Ich werde es auch weiterhin nur für mich machen, aber ich bin jetzt trotzdem stolz, sagen zu können, dass ich für mich Olympiasieger geworden bin.
Was mich tatsächlich auch insbesondere beim Skispringen, Skifliegen immer interessiert, und das ist ja sehr unique bei diesem Sport, ist auch die hohe Fluktuation in der Spitze. Also das ist wahrscheinlich einer der Sport, wo Leute sehr schnell emporsteigen, aber auch sehr schnell wieder absteigen oder in der Versenkung verschwinden. Aber diejenigen, die wirklich über, wie man es jetzt so bei anderen Sporten, ich meine, wir haben es heute Bobfahren, habe ich noch geschaut, ein Vierer-Bob, da war jetzt ein, wie heißt der, Francesco Friedrich, der war jetzt irgendwie 15 Jahre lang konstant in der Weltspitze.
Und oder das ist halt beim Klebo beispielsweise.
Und das, also ist halt im Skispringen total selten. So ein Adam Morlisch kann man sicherlich mal hinzuzählen. Aber Was glaubst du, woran das liegt? Weil es einfach ist das so ein Gefühlssport, dass sich da auch so viel verändert?
Also erstens, wir kriegen jedes Jahr irgendwelche Materialänderungen und das heißt, es ändert sich eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue was. Ich denke aber auch, beziehungsweise ich sag immer, dass Skispringen ein extremer Nuancensport ist. Man kann sich das vorstellen wie so eine kleine Uhr. Es gibt ganz, ganz viele kleine Zahnräder, die müssen ineinander greifen, ansonsten funktioniert es nicht. Und jede noch so kleine Änderung im System kann eine maximale Auswirkung haben. Also da kann man davon sprechen, dass man vielleicht die Hände um so viel höher hat und dadurch verändert sich der Körperschwerpunkt. Man hat eine andere Druckrichtung, es ist eine andere Wirkung dann in die Luft hinein. Ski läuft dadurch anders ein, weil man vielleicht mehr über die Zehen drückt. Und man merkt schon, wie viel da eigentlich die Kettenreaktion von so viel Arme höher ist. Und deswegen ist es extremer Gefühlssport, weil man halt wirklich dieses Gefühl auch probieren muss, die ganze Zeit im Körper abzuspeichern. Wenn ich mir jetzt immer denke, okay, ich muss die Arme weiter runternehmen, dann bin ich ja irgendwann an dem Punkt, wo ich es automatisch schon tiefer nehme und dann sind sie irgendwann zu tief. Und das ist genau diese Problematik, da zu gucken, dass man das perfekt auf diesem schmalen Grat hinbekommt. Und ich glaube, deswegen ist auch so viel Wandel dabei beim Skispringen, weil halt einfach von dem einen Jahr aufs nächste mit den Materialänderungen noch dazu, die das einen erschweren, ist es einfach extrem schwierig greifbar, dass man manchmal auch das Gefühl hat, man macht genau dasselbe, aber es gleitet durch die Finger, als wäre es irgendwie Wasser. Also man kann das dann nicht so greifen, man denkt sich so, okay, warum? Und also ich sag, Skispringen ist einfach extrem komplex.
Und eindeutig ja auch ein ziemlicher Denksport. Also da ist sehr, sehr viel Kopfarbeit dabei, habe ich das Gefühl. Und das kann man ja auch zum Beispiel im Gaming üben. Zumindest wurde da die Frage gestellt, ob dir Gaming da vielleicht auch hilft, dabei deinen Kopf auszuschalten oder vielleicht auch besser dich zu konzentrieren.
Also ich würde mal definitiv sagen, dass mir Gaming extrem hilft. Man hört ja oft so, ja, Gaming und blabliblum steht meistens in irgendeinem schlechten Bild, was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich finde es genial und das ist genau eigentlich einer der größten Gründe, warum es bei mir funktioniert. Weil wenn ich nach Hause komme, habe ich die Möglichkeit, mich vor den PC zu setzen und einfach komplett abzuschalten, nicht übers Skispringen nachzudenken, sondern einfach mal 6 bis 8 Stunden den Kopf abzuknallen und einfach zu sagen, passt, ich bin jetzt raus. Und deswegen, es hilft auf der einen Seite, locker zu werden und nicht drüber nachzudenken. Ich habe meinen Laptop auch bei Olympia dabei gehabt und habe auch Just Johnny habe ich zugeguckt beim TFT-Spielen, also war super. Aber ansonsten, die Konzentrationssachen, natürlich, man hat so viele verschiedene Spiele, so viele verschiedene Möglichkeiten, dass man da wirklich auch die Konzentration haben muss und sagen muss, okay, man muss da bei sich bleiben, man muss da auch den Fokus behalten. Denke ich schon, dass mir das geholfen hat. Und ich muss auch sagen, ich habe manche Gaming-Momente gehabt, da hätte ich fast gedacht, ich hätte mehr Herzschlag gehabt als beim Skispringen. Aber vielleicht auch nur, weil ich locker chill und deswegen das einfach anders mitbekomme. Ach du, ja, wo habt ihr denn das ausgegraben? Ja,
wunderbar. Auf Twitch natürlich.
Ihr habt mich schon auf Twitch gefunden.
Ja, selbstverständlich. Das ist gar nicht so schwer. Auf Twitch Hille Raimund, Leute, also wenn ihr da mehr Interesse habt, da findet ihr alte Videos von dir. Ja. Und jetzt auch da, streamst du überhaupt noch? Weil die letzten Videos, die ich gefunden habe, sind, glaube ich, 4 Jahre alt.
Ja, es ist sehr lange her. Ich habe es immer wieder mal vorgehabt und echt mal oft probiert. Ich merke, es ist extrem viel Arbeit, die da halt auch dahinter steckt. Also am Anfang habe ich mir gedacht, im Grunde genommen, die sind ja nur am Zocken und lassen das Ding nebenher laufen. Es gehört aber so viel mehr dazu. Hab dann auch einfach gemerkt, okay, es ist für mich auch anstrengend, wenn ich neben dem Wettkampf oder während den Wettkämpfen dann noch mehr mache, was mich sozusagen eigentlich eher belastet. Und deswegen ist für mich jetzt für zu Hause das, vor allem während den Wettkämpfen, das Zocken eigentlich eher die Entspannung geworden. Ich spiele jetzt auch weniger Spiele wie Warzone oder sonst irgendwas, wo ich wirklich kompetitiv unterwegs bin, sondern ich probiere mich jetzt eher mehr mit dem Game wirklich zu entspannen. Aber ich habe schon so oft wieder den Gedanken gehabt im Sommer, ey komm, ich schmeiß mal wieder einen Stream an, ich zock mal wieder eine Runde, vielleicht kommen ein paar Leute vorbei. Und ich würde es auch gerne in Zukunft öfter machen, aber das Problem ist halt, vor allem was Twitch etc. angeht, man braucht halt eine gewisse Kontinuität, dass man halt öfter streamt, dass die Leute einen öfter sehen. Ich habe zwar eine gewisse Basis über Instagram, aber die meisten, ich will es nicht sagen normalen Sportler, ich finde, für den E-Sport gehört da genauso zu, aber die Sportler, mit denen ich hauptsächlich zu tun habe, die sind da nicht so in dieser Szene mit drinne und deswegen ist da der Zugriff nicht ganz so da. Aber ich würde es gerne wieder machen, also ich hätte absolut wieder Bock drauf.
das würde mich mal interessieren, weil ja. ne, du bist ja jemand, der sich zum Zocken bekennt, nicht, dass es irgendwie ja. ne, irgendwas Außergewöhnliches
ist. Ich bin stolzer Gamer.
Absolut. Hast du im Sport, ja, kennst du da viele Leute, die auch sehr viel, sehr gerne zocken? Mhm. Oder ist es oft immer noch für Sportler etwas, was nicht so der greifbare, nicht kein Hobby wirklich ist?
Also ich meine, Hobby ist es wahrscheinlich in gewisser Weise. Ich kenne sehr, sehr viele, die gerne mal abends zum Abschalten die PlayStation anschmeißen oder die Switch oder einen PC haben tatsächlich die wenigsten. Da bin zum Glück ich der starke Verfechter von. Aber ich würde sagen, es machen sehr, sehr viele, um mal abzuschalten, um mal ein bisschen lockerer zu bleiben. Aber es gibt viele, die wirklich auch viel zocken. Also zum Beispiel der Klebo, der hat jetzt seine 6. Goldmedaille am Stück geholt, von 6 möglichen 6 geholt.
Ja.
Der hat sein Zimmer gewechselt, weil er zu schlechtes Internet hatte zum Zocken.
Nein!
Also von dem her, die hatten in Cortina hatten sie auch ein Gaming-Haus gehabt. Die hatten wir in Predazzo leider nicht, da wäre ich gerne mal vorbeigekommen.
Aber ich glaube, es ist ja auch einfach so ein bisschen so ein Generation-Ding, ehrlich gesagt. Ne? Also es ist ja,
ich denke, ja.
Weil diejenigen, die jetzt so wie du mit 20 sind, die sind halt mit Computer- und Videospielen komplett schon aufgewachsen. Da ist das auch gar nichts mehr, wo man jetzt so drüber nachdenkt und das ist natürlich auch was, womit wir bei GameStar ja gerade auch so ein bisschen immer, das heißt, mehr konfrontiert werden, aber ne, das wirkt sich ja auch auf uns aus. Ist ja einer der dümmsten Sprüche ever, so Gaming ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angefangen, wo ich sage, Leute, mittlerweile sind Spieleverfilmungen das neue Marvel, ja. Also Fußballer machen Fortnite-Jubelgesten, wenn sie ein Tor geschossen haben. Es werden in Fortnite Konzerte gegeben, sprich, das ist einfach mittlerweile ein integraler Bestandteil der Gegenwartskultur, genauso wie junge Sportlerinnen und Sportler halt abends dann vielleicht lesen oder was Neues auf Netflix oder Amazon oder was, wo auch immer halt schauen, dann ist Gaming da, glaube ich, auch einfach eine gleichberechtigte Abschaltmethode.
Ja, definitiv.
Einer der Sportler, mit denen du auch zusammengezockt hast, ist Marius Lindvik von den Norwegern.
Ja.
Und die sind ja immer noch sehr in der Kritik aufgrund der Anzugsdebatte.
Yep.
Und du hattest gesagt, wenn sie sich entschuldigen würden, dann könntest du dir schon auch wieder vorstellen, mit ihm auch wieder befreundet zu sein. Mhm. Und siehst du euch irgendwann auch mal wieder zusammen zocken?
Weiß ich nicht. Also ich sag mal, beim Zocken gibt's eh keine Grenzen oder keine, also ich sag immer, beim Game gibt's keinen Rassismus, weil du niemanden sehen kannst. Also von dem, wenn man zockt einfach, man hat einfach Spaß und man genießt es. Also man darf manche Nachrichten in manchen Chats nicht lesen, das ist auch richtig.
So, du spielst schon League of Legends, richtig? Also,
das ist genau der Moment, da ich dachte, okay, warte mal eine Sekunde. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird sich nie so wieder gerade biegen wie davor. Aber das liegt, glaube ich, nicht in erster Linie an mir. Und von dem her, ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage noch so mit sich bringt, die nächsten Jahre, ob sich da irgendwas tut oder nicht. Aber wir werden sehen.
Also es gibt noch genug andere Skispringer, mit denen du, wenn es ist, zocken
genügend
kannst.
Genügend Franzosen, genügend Deutsche, genügend Japaner vielleicht. Also wer weiß, ich habe schon ein paar theoretisch griffbereit, ja.
Sehr gut. Bei dir zu Hause, du war ja dein Haupt-Gaming-Partner, dein Bruder, der dich auch zum Skispringen gebracht hat. Und ihr habt euch damals einen PC geteilt. Wie genau habt ihr das gemacht? Also weil mein Bruder und ich mussten das auch und das war sehr oft Streitthema, definitiv.
Also es kam ganz drauf an, wenn ich mal irgendwo nicht weitergekommen bin, dann habe ich ihm auch gerne zugeguckt, weil er war dann einfach besser und hat mir helfen können. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten so einen Laptop gehabt, da haben wir damals, es hieß einfach nur Pirates of the Caribbean. Das war so ein altes Spiel von irgendeinem russischen Hersteller oder sowas.
So alt war das? Ist das gar nicht.
Okay. Das ist ein brandneues Spiel. Ja. Grafik wahrscheinlich nicht mal 480
Pixel. Nein, tatsächlich, ja. Es war tatsächlich ein offizielles Lizenzspiel, Pirates of the Caribbean. Kam von Ubisoft damals, aber von einem russischen Entwicklerstudio.
Ja, genau. Aber mega. Also habe ich richtig geil gefunden. Das habe ich mit ihm immer zusammen gespielt. Und dann war das so, okay, damals nur, ich durfte eine Stunde am Wochenende spielen, also eine Stunde am Samstag, eine Stunde am Sonntag und dann mein großer Bruder auch. Meine Eltern haben schnell gemerkt, dass das nicht ganz so möglich ist. Also wir haben uns alles Mögliche überlegt, dass wir da irgendwie mehr zum Zocken gekommen sind. Irgendwie so, ja, also das hat ja eine halbe Stunde gedauert, bis der PC an war oder sonst irgendwas. Man hat die klassischen Ausreden gefunden.
Ja. Dann, ich kann da nicht speichern.
Das geht jetzt gerade nicht.
Wir brauchen für die Schule.
Dann haben wir irgendwann, weil sie gesagt haben, okay, hey, habe ich auch einen Laptop bekommen. Und dann haben wir beide einen Laptop gehabt. Und dann habe ich den immer, ich hatte so neben meinem Bett, ne, so wie man hier so die Couch so sieht, da war so ein Schlitz, wo ich dann immer so den Laptop so reingestellt habe. Und dann jedes Mal, wenn ich gehört habe, dass meine Mutter ums Eck gekommen ist, das war zum Glück ein Offline-Spiel, das konnte ich pausieren. Dann habe ich immer kurz das Ding zusammengeklappt, runtergepackt und dann habe ich halt dann am Abend doch noch weitergespielt. Ich hoffe, meine Mom sieht das nicht, aber ich gehe nicht davon aus. Aber ja, dann haben wir es irgendwann hinbekommen und irgendwann hieß es dann, okay, jetzt dürfen wir auch unter der Woche eine Stunde spielen und am Wochenende dürfen wir machen, was wir wollen, aber wir bin auch sehr, sehr viel noch draußen gewesen. Irgendwann.
Also, du hast eine Goldmedaille gewonnen. Ich bin mir sicher, Mama sagt jetzt, hier darfst du Stunde länger spielen. Das passt schon.
Zum Glück hat sie da jetzt kein Mitspracherecht mehr. weil ansonsten, es gibt noch so die eine oder andere Person, die möglicherweise was dagegen hätte, dass ich zu lange zock. Aber nichtsdestotrotz, Man wächst, glaube ich, in gewisser Weise auch. Man weiß, ich meine, ich habe eh nicht so viel Zeit. Ich muss natürlich auch immer noch meinen Sport machen. Das ist ja immer noch mein Hauptberuf. Und deswegen, ich mache viel für den Sport. Und für mich ist Gaming nach wie vor eine Leidenschaft. Auch eine Möglichkeit zum Abschalten. Aber jetzt bin ich alt genug, um mir das selber ein bisschen zu strukturieren.
Hast du schon gezockt jetzt, seit du die Goldmedaille gewonnen hast? Und wenn ja, was?
Ja, ich habe die Demo von Windrose ausprobiert.
Tatsächlich, das ist ja auch mit Piraten und Piratenschiff.
Also so endet, der Kreis endet. die fand ich tatsächlich ziemlich geil. Mhm. Was habe ich ansonsten gespielt? Ich habe ein paar Aram Mayhems gespielt, meinem besten Freund.
Hat sich euer Zusammenspiel online geändert, jetzt, wo du eine Goldmedaille hast? Also wie hat dein Gaming-Kumpel oder wie hat deine Gaming-Bubble reagiert, als sie mitbekommen haben, du hast Gold gewonnen?
Also mein bester Freund hat erstmal geschrieben, du musst jetzt online kommen, weil ich muss jetzt mit einem Olympiasieger spielen. Das war Nummer eins. Der kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Und ansonsten bin ich gar nicht so viel außerhalb von meiner Familienbubble rausgekommen, weil mein Bruder zockt, mein kleiner Bruder zockt, meine Schwester zockt, mein bester Freund ist am Zocken und die sind alle bei mir auch in der Umgebung. Von dem her, die haben erstmal eine große Überraschungsfeier für mich gemacht. Und ansonsten, so viel Zeit zum Zocken habe ich nicht wirklich gehabt. Aber
dafür war schon mal nicht schlecht. Ja. Also ich bin schon überrascht. Ja.
Bisschen
mehr als ich in den letzten Tagen. Ja. Ich habe mehr Olympia geschaut.
Ja, aber Aram geht auch immer.
Aram geht immer. Das kannst du immer mal anschmeißen für eine halbe Stunde. Das geht dann schon. Und die Windrose-Demo habe ich durchgespielt. Muss ich sagen, ziemlich geil. Also muss ich empfehlen, weil das könnte tatsächlich ein ziemlicher Banger werden.
Hat mal bei Find Your Next Game 2026 drin. Ja, tatsächlich
auch. Aber sagst du das jetzt als Gamer oder als Game Designer? Es ist ziemlich geil.
Ja, als Gamer. Also das nochmal zum Thema mit dem Game Design zurück. Das hat irgendein Interview hat das falsch aufgegriffen. Ich habe es mal studiert.
Als Fernstudium.
Ich habe es aber nie zu Ende gebracht, weil ich neben dem Sport gemerkt habe, okay, also erstens, wenn ich niemanden habe, der mir das aktiv beibringt, tue ich mir extrem schwer, das alles aus so einem Textbuch rauszulesen und dann zu sagen, also es war wirklich mir einfach viel zu viel Arbeit.
Praktiker.
Ja, ich bin eher da, was das Ganze angeht, wesentlich praktischer unterwegs. Und es hat mich genervt, so lesen zu können, ey, das ist ja richtig geil, so und so kannst du ein Spiel designen und dann dazu sitzen und so, ja, das klingt ja echt toll, aber ich würde es gerne auch so praktisch vielleicht mal ein paar Beispiele haben oder sonst irgendwie. Und deswegen habe ich das letztendlich aufgegeben, habe gesagt, okay, es hat einfach keinen Sinn. Ich habe da 2 Jahre studiert, bin nicht wirklich zu irgendwelchen Prüfungen gekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich hänge es am Nagel, bevor ich jetzt unnötig Geld aus dem Fenster schmeiß und habe dann vor, aber wahrscheinlich nachdem ich meine Karriere zu Ende bringe, ich bin ja bei der Bundeswehr angestellt, als Sportsoldat und habe dann damit die Möglichkeit, im Nachhinein trotzdem zu studieren. Ich bekomme auch gewissen Sold weiterhin, also ich habe da eine extreme Luxussituation, das heißt, ich kann auch nach meiner sportlichen Karriere noch entspannt studieren und mir Gedanken machen, was ich machen will.
Aber wenn du jetzt ein Game designen könntest, was wäre es? Wäre es ein Skisprungspiel?
Es geht. Also ich würde sagen, Skisprungspiele, es gibt ein paar. Ich hätte mal gerne so ein richtig gutes. Ich habe keine Ahnung, wie das ist, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das noch nie gesehen. Aber
das ist auch ein neues, ja.
Ist es neu?
Ja.
An der Stelle.
Dürft ihr das testen, weil es noch gar nicht offiziell drauf
ist? Nein.
Das ist auf Steam.
2025 rausgekommen. Und an der Stelle für alle, die jetzt das später im Podcast hören, es gibt hier schon einen Bildschirm, wo ein Spiel zu sehen ist, das wir nachher noch spielen werden.
Ja. Also ich hoffe, dass ich da gut dabei bin. Also
aber es gab ja mal tatsächlich eine absolute Hochphase von Skisprungspielen. Ja, das war in der Phase von Martin Schmidt, Sven Hannawald, als RTL das Ganze auch sehr stark
RTL-Skispringen,
medial gepusht hat. Gab es ein Studio, 49 Games hießen die, und die haben wirklich auch jährlich ein Skisprungspiel rausgebracht. Das war am Anfang mittel und wurde aber hinten raus richtig, richtig gut. Also mit Karrieremodus, Rollenspielsystem, offiziell lizenzierten Schanzen. Das war schon sehr, sehr gut gemacht am Ende. Auch mit, ich glaube, im letzten Jahr, das letzte Version war, glaube ich, 2006. Das hat sogar eine Ego-Perspektive, was ich sehr cool fand.
Ja, es gibt auch so ein DSJ, also das heißt Deluxe Ski Jumping. Das ist nach wie vor noch ein extrem beliebter Banger bei uns. Also das läuft ja auf jedem Laptop, weil die Grafik einfach urschlecht ist.
ein gutes Qualitätsmerkmal.
Nee, aber es ist halt einfach. Du musst halt einfach nur im Grunde rechtzeitig mit beiden Maustasten drücken und dann mit der Maus nach unten oben ziehen, damit halt der Ski in der richtigen Gleitwinkel ist und dann rechtzeitig landen.
Das aber manchmal reicht das ja auch. Ne? Also wie gesagt, meine allerersten Spielerinnerungen waren, hieß Turmspringen, das war irgendwie so ein Shareware-Ding für Commodore Plus 4, und da hast du eigentlich auch nur am Joystick rumgerührt und geschaut, was passiert, und musstest halt schauen, dass du am Ende keinen Bauchklatscher machst. Mhm. Aber das hat halt gereicht für uns Kids damals. Also.
Ich habe tatsächlich einen Sommer mit meinem ältesten und besten Kumpel verbracht, ein Spiel zu spielen, und zwar The Games Winter Challenge. Das war kein offiziell lizenziertes Olympiaspiel,
das war richtig
cool. Aber es war ein Spiel, das es halt so nachgemacht hat. Und da haben wir unter anderem, oder eigentlich nur hauptsächlich, nur den Skisprung gemacht, weil der Skisprung, den fanden wir da am geilsten, und wir waren der festen Überzeugung, man hat immer so random einen Skispringer zugelost bekommen. Der hatte dann immer einen Anzug an, und mancher hatte dann so einen weißen Anzug an mit so orangen Applikationen, wo wir hundertprozentig der Meinung waren, wenn man mit dem springt, der fliegt einfach ein bisschen weiter als die anderen. Und wir haben wirklich den ganzen Sommer, saß ich im Keller bei meinem Kumpel bei schönstem Wetter, und wir haben nur Skispringen gemacht, um eben zu schauen, wie weit können wir kommen. Und es war 91, da gab es noch nicht mal den V-Stil so richtig. Da ist der erst so ein bisschen populärer dann so langsam geworden. Und wir haben das so gefeiert. Dieses Spiel war echt einfach
göttlich. Das war auch richtig gut. Also es war
von Accolade, hat einfach so viel Spaß gemacht. Da waren viele andere coole Sportarten auch noch dabei. Aber bei uns war es das Skispringen, das uns da wirklich die ganze Zeit, hier sieht man es jetzt mal kurz, wie man da runterfährt. Und wir haben das so gefeiert.
Man muss dazu sagen, die Porträts, die wir jetzt hier sehen, die haben wir damals als fotorealistisch bezeichnet.
Ja, mega fotorealistisch.
Boah, guck mal, das ist ein Baum.
Das ist schon krass. Und dann musstest du halt auch noch ordentlich landen und all sowas, du halt auch natürlich im Sport echt kennst. Aber wir waren da auf Highscore-Jagd. Es war fantastisch.
Das ist so absurd. Das einzige Skispringspiel, also das einzige Spiel, in dem man Skispringen konnte, das ich jemals gespielt habe, war Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Ja. Das habe ich mit meinem Bruder auf der Wii gespielt. Ja. Aber that's it. So, ich habe für dieses Interview mir diese ganzen Spiele angeschaut, und ich war so, boah, krass, das war ja mal wirklich ein Ding. Also jedes Jahr kam ein Spiel raus.
In der C64-Zeit waren diese Sportspiele von Epix, war das, was heute ein Call of Duty oder so ist. Das waren die Umsatztreiber. Und dann später ja auch noch ein Stück weit mit den offiziellen Olympiaspielen. Aber selbst die gibt es ja mittlerweile nicht mehr.
Aber warum, warum nicht?
Das kenne ich auch noch. Das war eine Playstation, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Da musst du nämlich mit dem Joystick immer gucken, dass das unten richtig
balanciert ist. Ja, aber das war gar nicht so schlecht.
Nee, das war voll gut.
Ja.
Also, das habe ich auch viel gespielt.
Aber ich meine, für dich, du bist jetzt Goldmedaillengewinner. Wäre das nicht, wenn du auch schon so sagst, du hast so ein bisschen in die Richtung dich informiert, was Spieldesign angeht, dass du dich vielleicht einfach mal bei einem Spieldesigner meldest, der vielleicht sogar schon sagt so, hey, vielleicht können wir da irgendwie zusammenkommen, vielleicht bringt er für dich auch noch eine Münze bei rum oder so, ne? Ich meine, man kann ja schauen, wie man sich vermarktet, ich meine, ne? Und seine Popularität am Laufen hat, wäre doch an sich ein cooler Deal, oder?
Ja, definitiv. Also ich meine, ich kann ja zum Glück Fachwissen beibringen. Also, ich weiß jetzt ja nicht, wie das Bild auf dem Bildschirm, der vor mir steht, wirklich ist. Ich habe ja keine Ahnung, ob das wirklich schon vollkommen das ist, was ich mir überhaupt vorstelle, was Skisprungspiele angeht. Ich glaube halt, dass extrem viel mit den aktuellen Physik Engines etc. wirklich möglich ist, dass du halt Windeinflüsse, Regen in der Spur, Schnee, Nassschnee etc., dass du es wirklich nachsimulieren kannst. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, was da möglich wäre. Also ich hätte schon Bock, muss ich schon sagen.
Das Ding ist halt, ich kann halt niemand verarschen.
Nee, ich weiß halt genau, was.
Ich sage jetzt nicht,
oh, was das ist am geht. Handy. Genau. Das habe ich am Handy.
Sehr gut. Ich sage halt nicht, aber ich hab's, man kriegt es ja auch gern mal mit, dass dann auch Sportikonen als Testimonial genommen werden für Spiele und das, was dann dabei rauskam, wo ich ja sage, okay, wer hat dir dazu geraten, dass das eine gute Idee sei?
Das Bankkonto.
Nee, nicht mal das. Also das ist teilweise, ist ja auch so mittlerweile so, dass tatsächlich auch Sportler häufig sogar auch investieren tatsächlich in Spielestudios. Auch da sind sie mit aufgewachsen. Sergio Ramos ist ein Beispiel. Wie heißt der spanische Formel 1?
Eishockey gab es.
Ja, gut, die haben nur ihren Namen gegeben, aber Alonso ist investiert tatsächlich auch da. Ne? Sie wachsen damit aus, sie interessieren sich dafür. Und teilweise denkt man sich aber dann auch, okay, mit Spieldesign oder wie funktionieren Spiele eigentlich, haben sie sich noch nicht beschäftigt. Insofern wäre das bei dir, glaube ich, mal ein spannendes Experiment. Also,
definitiv. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es gibt ja zum Beispiel, gerade was Rennsimulationen angeht, es gibt ja viele professionelle Rennfahrer, die dann eben auch in einem Rennsimulator üben, weil die Kurse so krass nachgebaut sind. Glaubst du, es gibt da die Möglichkeit, dass der Skisprung als Sportart irgendwie auf eine Art und Weise von einem Skisprung-Simulator, der wirklich sehr, sehr realistisch ist, dass man das umsetzen kann, dass man das profitieren kann? Oder ist es zu weit von der Praxis entfernt?
Ich denke schon, dass es theoretisch möglich wäre. Ich glaube, es ist halt schwierig, Windeinflüsse und vor allem die ganzen Körpergefühle, die man da mitnimmt, wirklich auch auf die Haut zu bringen, dass man wirklich eine Windwiderstände, Thermik, wenn mal eine Windböe oder sowas reinkommt, das sind so, glaube ich, ganz, ganz schwierige Sachen, die dann wirklich.
Das ist ein VR-Spiel, das es auch schon für die PlayStation gibt. Und es
also
gibt
VR wäre genau der Punkt, wo ich auch sage, VR wäre wahrscheinlich interessant.
Ja.
Da wird mir jetzt schon kurz übel, wenn ich das sehe.
Ja. Also, so vor allem auch schon mal links schauen, schon mal rechts schauen. Einmal winken,
ja, wie geht's euch da unten? Ja. Also das muss ich sagen, ich glaube, dass man vor allem in der VR, glaube ich, extrem geile Sachen machen könnte, was das angeht. Ich glaube auch mit wirklich Erkennung von Winkelöffnungen von den Oberschenkeln, wie ich wirklich aufstehe, wie ich mich vorne rauslege, dass man das wirklich wissenschaftlich zum Skispringen sehr, sehr nahe ranbringt. Das wäre dann wahrscheinlich weniger was für für einen Gamer daheim, der das dann wirklich daheim probiert und sich aufs Sofa draufschmeißt. Ich glaube, das wäre dann eher sowas, dass wir so eine Art Bügel haben, beziehungsweise Seilzüge, dass du das mit der VR-Brille das mal testen kannst.
Windkanäle.
Vielleicht gibt's ja sogar auch mit den Windkanälen, dass du reinhängst, dann das sozusagen durchgehst. Denke ich, dass da viele Möglichkeiten wären. Ich bin mir auch fast sicher, dass es theoretisch vielleicht auch für jüngere Athleten schon so eine Situation sein kann, dass sie sich angewöhnen können, okay, hey, so sieht das aus, wenn es eine größere Chance ist, dass es dann vielleicht beim ersten Moment gar nicht mehr so wild ist. Mhm. Dann denkst du, okay, ja, aber ich hab's ja eben schon in der VR gemacht.
So, zack. Zweitkarriere als Serious Game Designer dann hier. Skisprungsimulationen. Ja. Jetzt schon geklärt.
Ja, also an alle, die das sehen, alle Game Producer da draußen, meldet euch.
Wenn ihr ein Skisprungspiel macht, ich bin dabei.
Sehr gut.
Und wenn du ein Spiel designen dürftest, das nichts mit Skispringen zu tun hat, was wäre es?
Also tatsächlich hatte ich davor drüber nachgedacht gehabt, ich bin ja auf das Thema Windrose gekommen, als ich die Demo gespielt habe. Und ich hatte tatsächlich vor ein, zwei Jahren war das mit meinem Bruder das Gespräch gehabt. Das war, wenn ich im Urlaub mit meinem großen Bruder war, sind wir immer auf die Idee gekommen, wir machen jetzt irgendein Spiel. Und dann sind wir eben gerade auf diese Idee gekommen, weil wir eben das Pirates of the Caribbean gespielt haben. Haben wir gesagt, hey, es wäre doch so geil, diese Kampfsystem auf dem Meer mit den Matrosen, die du mitnehmen kannst. Das wirklich in so ein aktuelles Genre mit reinzubringen, mit, keine Ahnung, Basebuilding etc., dass du dann vielleicht auch online Koop spielen kannst mit deinen Kollegen zusammen und dann zusammen das Schiff steuerst. Ja, Sea of Thieves hat sowas ähnliches. Aber das ist noch nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe. Und das hätte ich schon ziemlich geil, also würde ich ziemlich geil finden, wenn es so ein Black Flag Koop Base Building Piratenspiel gibt. Das fände ich schon
Piraten
ziemlich geil.
Piraten haben sie auf jeden Fall angetan.
Piraten, ja,
da bin ich bereit zum Entern. Ja. Wir müssen dich mal mit Micha zusammensetzen, der hasst Piratenspiele. Das wäre sehr funny, euch da mal reden zu lassen über Spiele.
Das wäre interessant.
Aber warum Piraten?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich weiß einfach der Kreis sich schließt und das eines der ersten Spiele war, die ich so gefeiert habe. Ich habe das früher als Kind mega geil gefunden, diese Schiffsfahrten. Ich habe auch Fluch der Karibik, die Filme extrem geliebt. Da hat Johnny Depp einen wahnsinnig geilen Job gemacht. Ich habe sie zwar ewig nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, ob die gut gealtert sind, aber...
Doch, die sind schon noch gut. Gerade der erste ist also fantastisch.
Der erste ist guter Humor.
Es wird immer schlimmer, aber...
Einiges von dem Videospiel The Secret of Monkey Island.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht,
aber... Doch, das kenne ich. Das kenne ich.
Und das finde ich halt das Schöne, dass da auch so ein bisschen so der Kreis so ein bisschen schließt. Aber weißt du, Goldmedaille ist ja schön und gut, mein Freund.
Ja.
Die Frage, die sich hier jeder stellt, was hast du für ein Gaming-Setup zu Hause?
Oh.
Und hat sich jetzt
im Olympiasieg
eventuell etwas geändert
an diesem Setup? Oh, nee, noch nicht. Das noch nicht. Also ich würde sagen, ich habe ein ziemlich stabiles Gaming-Setup. Ich habe drei Bildschirme.
Drei Bildschirme ist gut.
Jetzt bin ich aber gespannt hier. Ne? Jetzt erwarten wir hier Großes.
Weiß nicht, kann man mit der Kamera zoomen?
Ja, klar. Also, halt einfach mal hierher.
Um Gottes
da sieht man es, okay, drei Bildschirme.
Drei Bildschirme, stark.
Ich wollte gerade selber so sagen.
Ja, du musst, glaube ich, ein bisschen weiter zurücknehmen, weil der Fokus liegt auf deinem Gesicht. Ja, dann wird es ein bisschen schärfer.
Ah, ja. Man sieht hier, ne, die drei Bildschirme.
Ja.
Das war auch, also hier drüben steht mein...
Ach so, übereinander auch noch, um Gottes Willen.
Ja, halt der richtiges Streamer-Bild auch eigentlich.
Ja,
also oben ist der Chat normalerweise.
Bei mir ist er tatsächlich hier seitlich.
Echt?
Hier, das ist der Hochkantbildschirm.
Ah, okay, und da hast
dass
du deinen
da der Chat theoretisch läuft.
Nice.
Wenn ich nicht am Stream bin, was ist drin? Ja, dazu komme ich gleich. Ich habe den Chat gerade schon gelesen. Also, was ist drin? Das ist eine gute Frage. Aber genau, Hochkant ist normalerweise Discord und WhatsApp.
Okay.
Wenn ich am Stream bin, ist da der Chat. Oben drüber entweder eine Map, wenn ich eine brauche, oder irgendein
YouTube-Video. Separater Bildschirm für die Map.
Ja. Also wenn,
das
kommt
schon
ja aufs Game an. Also
der feine Herr.
Also es kommt wirklich aufs Game an. Es gibt ja ein paar Spiele, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt beispielsweise, habe ich schon zum 5. Mal gespielt, aber ich will jetzt einfach eine Gesamtübersicht von der Map haben. Ich habe jetzt keinen Bock, mir das Ganze wieder freizuschalten und frei zu laufen. Mhm. Ich kenne zwar die Spots, aber trotzdem so, okay, so ein bisschen orientierungsmäßig. Beispielsweise Ark Raiders ist auch ein Spiel. Da habe ich halt logischerweise manchmal die Quests reingeschmissen oder sonst irgendwie was. Ich finde es zwar langweilig, dass man bei den Spielen heutzutage überall eine Map hat, die schon zeigt, was man eigentlich machen muss. Das fand ich bei den Spielen früher geil, dass man halt wirklich suchen musste. Aber jetzt mal beispielsweise, okay, ich suche nach den scheiß Aprikosen, die ich da ewig gesucht habe.
Du hast Ark Raiders gesagt, weil von mir kriegst du schon die Goldmedaille meines Herzens. Ich liebe dieses Spiel über alles.
Ich habe riesen Spaß gehabt. Also muss ich auch sagen, jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil einfach die Zeit nicht dazu da war. Aber ich habe es sehr, sehr, sehr genossen, ja, definitiv.
Aber dein All-Time-Favorite-Game ist Minecraft.
Ja, das
richtig.
Aber...
Warum?
Ja, es ist grenzenlose Fantasie. Also man kann ja machen, was man will. Und ich bin einfach ein Riesenfan von irgendwelche Burgen bauen oder sonst irgendwie was. Und da hast du einfach in Minecraft diese Möglichkeit, alles zu machen, was dir im Kopf steht. Ob du jetzt da, oh Gott, ja. egal, ob du jetzt irgendwie eine Ritterburg baust oder ob du sagst, okay, du baust was Modernes oder sonst irgendwie was. Oder selbst wenn du sagst, du spielst Hardcore, allein diese Möglichkeit, dass du einfach dir bauen kannst, was du willst, dass du sagen kannst, okay, hey, ich find's einfach geil und es wird nie alt, weil jede Map, wie du neu spielst, ist wieder anders. Es gibt unendlich viele Modifikationen. Also du kannst ja wirklich, es gibt Modpacks, die vorgefertigt sind. Du kannst ja auch selber deine Modpacks zusammenstellen, was ich auch oft gemacht habe. Dann Thema Gronkh. Also mit dem YouTube bin ich groß geworden. Der hat da extrem viel dazu beigetragen, dass ich überhaupt in diese Gaming-Szene letztendlich mit reingegangen bin. Und da habe ich seine ganzen 1000 und wie viele Videos von Minecraft waren auch angeschaut. Hat mich also mein Leben lang begleitet und ist einfach ein Spiel, wo ich immer wieder mal so die wöchentliche Phase habe, wo ich sage, ey Jungs, jetzt wird mal für eine Woche lang Minecraft gesuchtet, wir kaufen uns einen Server, jetzt wird mal für eine Woche lang gezockt und danach vergisst man es wieder, aber es ist trotzdem, es ist einfach genial und einfach diese Möglichkeiten selber diese Fantasie freien Lauf zu lassen, ist.
Das ist natürlich faszinierend, wie zeitlos das ist. Ne? Ja. Du bist Jahrgang 2005. Nee, 2000.
Der Blick so. Ja. Entschuldigung.
Ja, ich habe schon Rückenschmerzen.
Gottes Willen, ganz dünnes Eis jetzt für mich. Ja. Rauskam es 2009. Sprich, du warst 9 Jahre alt.
Ich habe nicht sofort angefangen. Also.
Aber es ist trotzdem faszinierend, ne? Also ja. Es ist immer noch absolut präsent, ne? Und es ist auch heute jetzt nicht viel kleiner, als es damals war. Nee. Also im Gegenteil.
Wird immer noch regelmäßig gespielt.
Ich meine jetzt mit Hytale, ne?
Oh ja.
Hat wieder so ein bisschen so einen Hype bekommen. Ich muss sagen, ich finde Hytale geil, aber es hat für mich eher den RPG-Charakter als jetzt Minecraft. Mhm. Minecraft ist halt der klassische Blockbuilder, wo du sagst, okay, also der klassische, er ist der Blockbuilder schlechthin. Ja. Na, also der war ja, ich weiß nicht, ob das, da kennt ihr euch besser aus. Das war aber der erste so seiner Art und Weise, der das so hatte, ne? Ja, also ich bin.
Zumindest in dieser Art, wie er es mit dem, man nimmt was raus, man kombiniert es, also Spiele in der Art, in denen man was zusammenbaut, aber in dieser Vielfalt und Komplexität war das seinerzeit schon einzigartig, ja, absolut.
Es gab mal ein Spiel, da war ich so froh, wenn es wiederkommen würde. Also ich weiß nicht, ob das irgendjemand mal gespielt hat. Das war seit 2011. Das Spiel hieß Lego Universe.
Haben wir uns natürlich auch ein Video davon rausgesucht, Lego Universe. Warum hast du es so gerne gespielt? Weil es war ja ein MMO, richtig? Also es war ja online mit anderen.
Oh Gott, ey, da kommen wir noch zurück. Ist das geil.
Ja. Aber aktuell kann man es ja leider nicht mehr spielen. Es gab immer mal wieder auch Fanmade-Projekte, wo sie versucht haben, das wiederzubeleben. Aber... Yeah. Was würdest du dafür geben, dieses Spiel heute nochmal spielen zu können?
Ich stelle jetzt sicherlich nicht meine Olympiamedaille sagen. aber
was hat dieses Spiel ausgemacht? Was war das so gut da?
Als Moderatorin des GameStar Talks will ich die Winterzeit nutzen, um endlich den Pile of Shame abzuarbeiten. Doch neben den ungespielten Games in meiner Steam-Bibliothek gibt es auf meinem Schreibtisch einen viel nervigeren Stapel, um den ich mich mal kümmern sollte. Ganz oben auf liegt der Endboss, die Steuererklärung. Bevor ich die mache, erledige ich lieber langweilige Nebenquests im Haushalt oder sortiere alle meine Kabel. Aber einfach skippen heißt halt Loot liegen lassen. Doch es gibt einen Easy-Mode, Taxfix. Per App oder Browser habt ihr zwei Wege. Entweder den Frage-Antwort-Modus, simpel wie ein Tutorial, oder ihr lasst euch im Experten-Service carryen. Da übernehmen unabhängige Steuerberater den kompletten Papierkram für euch. Das lohnt sich. Laut Statistischem Bundesamt kriegen 9 von 10 Leuten Geld zurück. Im Schnitt um die 1000 Euro. Dafür bekommt ihr ein ordentliches Hardware-Upgrade. Startet jetzt in der App oder auf taxfix.de. Die Selbsteingabe gibt's ab 39,99 und mit dem Code GAMESTAR26 spart ihr 5 Euro, wenn ihr bis Ende März zum ersten Mal abgebt. Damit habt ihr Steuern einfach durchgespielt.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war dieser Vibe. Mhm. So, du hast so, es war von der Steuerung super simpel. Jeder hatte so sein eigenes Grundstück, wo man Legosteine und Pläne, die man in der Welt erspielt hat und sich freigeschalten hat, konnte man dafür dann benutzen, um selber seine eigenen Karten zu bauen. Das heißt, es war irgendwie ähnlich wie Minecraft in dem Sinne mit diesen Grundstücken, dass du sagen konntest, okay, ich kann jetzt meine Fantasie benutzen, um da wirklich geile Orte zu bauen. Man hat ja wirklich diese vorgefertigten Blöcke gehabt oder ein Rittertor, sage ich jetzt mal, ne, oder ein Ritterturm. Du konntest aber auch wirklich jeden Stein einzeln setzen. Und ich glaube, das hat es so einzigartig gemacht. Da dazu kam, das Missionssystem war super easy, das Spielprinzip war easy. Man hat halt einfach verschiedene Klassen gehabt, die man dann halt spielen konnte. Man konnte es auch eben zusammenspielen, was für mich wahrscheinlich eines der ersten MMOs in dem Zeitpunkt war, dass man spielen konnte. Klar, WoW gab es schon wesentlich früher, aber meine Eltern mit 11 Jahren haben gesagt, okay, Lego Universe von mir aus, auch Monthly Subscription. Also es war damals schon teuer für mich.
Was hat das gekostet? Weißt du es noch?
Ich glaube 11,99 pro Monat, aber es waren, glaube ich...
Davon hätte ich meine Eltern nie überzeugen können.
Eben, ich glaube, es waren aber 60 Euro für 6 Monate. Okay. Und dann habe ich damals gesagt, okay, spiele mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, mach mal. Und dann gab es ja die Möglichkeit, man hat ja auch wirklich ein Level-System gehabt, man ist Level aufgestiegen, man hat neue Spells bekommen. Es gab so ein Arena-System. Da gab es dann halt diese, ich glaube, diesen Paradox, die Gegner. Ich weiß nicht, ob sie Paradox hießen. Es war eine Klasse, die Paradox hieß, glaube ich. Auf jeden Fall, man hatte diese lilanen Gegner gehabt. Und dann hattest du so ein Arena-System gehabt. Es gab überall verschiedene Karten. Und du konntest auch einen Endlos-Modus spielen. Und das war einfach für mich damals auch wirklich ein Ansporn, dass ich da wirklich vorwärts kommen wollte. Man konnte Raketenteile suchen und sonst was. Also ich würde sofort wieder spielen. Also wenn das irgendjemand, also dann lieber noch Lego Universe bin ich dabei, als bei dem Skisprungspiel. Weil
bisschen was in der Richtung gibt's ja mit Lego Fortnite, ne? Aber ist für dich nicht das Gleiche.
Ja, nee, es ist nicht dasselbe. Also ja, ich hab's auch gespielt, aber ich muss einfach sagen, das hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ja. Wenn Minecraft das Favorite Game of All Time generell ist, wäre das definitiv Platz Nummer 1 von den Spielen, die zurückkommen müssen. Also ich würde es sofort gerne wiedersehen.
Ist an mir komplett vorbeigegangen.
Ich ehrlicherweise an mir auch, aber und das, obwohl ich MMOs gespielt habe.
Wir haben sehr viele Fans von Lego spielen, also ja. Die Lego Insel haben wir Leute, die das total super fahren.
Selbst Lego Spiele, die ganzen Herr der Ringe
oder Star Wars Spiele, mega. Also voll geil. Die Lego Spiele haben auch so diesen eigenen Charme. Ja. So, die sprechen ja nicht, die Charaktere. Die machen ja ihre komischen.
Na, also das ist halt funny irgendwie.
Es ist geil.
Ja. Wir haben auch gerade erst wieder Lego Star Wars angefangen zu spielen. Das alte auf der PlayStation. Wir waren so, okay, das ist mega. Es ist schon geil. Es ist auch manchmal ein bisschen clunky, so die Steuerung. Du merkst schon, es ist halt ein altes Spiel. Ja. Aber es ist auch geil. Also Lego hat seinen ganz eigenen Charme, definitiv.
Hast du denn dein Gamer-Herz jetzt irgendwie belohnt? Also mit dieser Goldmedaille, wo du gesagt hast, so, boah, jetzt habe ich was erreicht. Jetzt gönne ich mir auch was. Hast du dir irgendwas, vielleicht dein Gaming-Equipment erweitert? Irgendwas Bestimmtes, ein technisches?
Das Problem ist, ich weiß gar nicht mehr, was ich groß erweitern könnte. Also klar, einen PC kannst du, wenn man das Thema beispielsweise Höllenmaschine hernimmt, dann kannst du ja komplett crazy gehen mit 2 oder 3 Grafikkarten drin. Ich bin aber soweit mit meinem PC echt zufrieden. Also ich habe eine 7900 XTX drin. Bin also, was das angeht, sehr happy. Bin auch wirklich überall relativ weit am oberen Ende, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gekauft hatte, am oberen Ende gewesen. Hab mir gedacht, da investiere ich jetzt auch rein, weil ich hatte damals mein erstes Podest gehabt. Davon habe ich mir zu dem Zeitpunkt die, ich glaube, es war die 2080 Nvidia-Karte gewesen. Da habe ich mein erstes Podest gemacht. Okay, jetzt, ich lohne mich damit, ich hole mir jetzt eine 2080. War damals schon teuer. Jetzt geht es mir insgesamt ein bisschen besser, weil der Sport natürlich auch gewisserweise nett bezahlt. Und deswegen, ich habe dann letztes oder vorletztes Jahr habe ich mir gesagt, okay, ich werde jetzt einfach mal komplett neues Setup aufbauen mit 4K-Monitor mit 140 Hertz und dann auch gerne alle 3 Monitore und dann komplett neuen PC hergerichtet mit Fishtank-Optik, dass ich auch alles sehen kann. Ich habe leider ein paar Probleme von der Einrichtung her. Ich darf mein Zimmer noch nicht so ganz einrichten, wie ich das gerne wollen würde.
Warum schaust du da jetzt auf deine Freundin?
Weiß ich nicht. Nee, aber nee, ist ja auch in Ordnung. Ne? Also da haben Frauen definitiv mehr Geschmack, was Einrichtungen, Häusern angeht. Ja. Bin ich ganz ehrlich. Da bin ich froh, dass sie da das meiste übernimmt. Ich habe mich sehr lange gegen die Couch gewehrt, die wir haben. Jetzt bin ich Riesenfan von. Hat sie alles richtig gemacht. Props an meine Freundin, hat sie gut gemacht. Mein kleines Eck von meinem Schreibtisch, das ist ungefähr so viel, deswegen steht auch der eine Bildschirm oben drüber, weil ich will meinen PC sehen.
Ja?
Sie braucht aber auch Platz, um ihren Laptop bei Möglichkeit nutzen zu können.
Ja.
Den sie zwar nicht zum Gamen benutzt, aber zumindest um zu arbeiten oder ähnliches. Und deswegen hier der Bildschirm hochkant, damit der nicht so weit nach links rüber geht. Fand ich aber eh praktisch. Und dann hier mein 4K-Monitor oben drüber noch den anderen und ja, also ich würde eigentlich sagen, ich habe ein ziemlich gutes Setup.
Na, wenn
also hört sich gut an. Also damit kann man definitiv arbeiten. Aber Konsole spielst du gar nicht, oder?
Also meine Roots, sage ich jetzt mal. Ich habe ja am Anfang den Laptop gehabt, dann hatten wir auch eine PlayStation 2 gehabt. Hab's geliebt, wenn man die CD angehaucht hat und hoffentlich funktioniert sie. Hab auch wirklich, also auch die Lego Star Wars Spiele und sowas, vor allem als Kind, das war halt bei mir zu einer Zeit, wo ich halt so um die 10 bis, von 8 bis, sag ich jetzt mal 12, wo ich halt dann eben an der PlayStation Lego Spiele meinen Eltern wesentlich mehr getaugt haben, als dass ich jetzt halt irgendwie Grand Theft Auto gespielt habe. Aber das habe ich mit 12 auch gemacht, hat mein Dad gar nicht gefallen, hab's trotzdem gemacht. Bin dann immer mit der CD abgehauen und hab die CD in eine andere Schatulle rein, damit es keiner gemerkt hat.
Sehr gut.
Und aber PlayStation. Ich habe keine daheim, weil ich einfach mit meinem PC extrem zufrieden bin und auch der Meinung bin, ich brauche nichts anderes. Hab aber trotzdem eine Switch für unterwegs. Ich hatte auch mal ein Steam Deck gehabt, das ist aber tatsächlich untergegangen, weil ich mir gedacht habe, okay, dann im Grunde genommen kann ich einfach meinen Laptop mitnehmen, dann hat sich der Hase gegessen. Auch sinnvoller, weil wenn ich mal irgendwie, wir müssen so Trainingspläne ausfüllen für die Bundeswehr beispielsweise, eine Excel-Tabelle mit dem Steam Deck öffnen musst du nicht. Von dem her. Das
ist nur so mittel.
Ja, das ist nicht ganz so sinnvoll. Deswegen habe ich da meinen Laptop dabei und die Switch halt, Mario Kart ist so ein Klassiker.
Hast du die Switch dabei gehabt jetzt bei Olympia?
Ich hatte die Switch dabei. Ich habe mir auch einen tragbaren Beamer dann per Amazon gekauft.
Nein!
Geil. Ja,
weil wir hatten das Problem, wir hatten keine Fernseher in unseren Buden gehabt. Also What? Es war so ein bisschen... Also man darf
sehr spartanisch.
Das nicht, ja, man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Olympia 5-Sterne-Luxushotel ist, wo man reinkommt und es ist alles da. Man kann das nicht mit einem Hotel vergleichen. Ne? Im Hotel gehst du rein, da hat jedes Zimmer ist standardisiert, du hast einen Fernseher drin, dann haben sie beispielsweise auch einen Spa-Bereich oder sowas. Das gab es bei uns nicht. Das war für uns war das ein altes Zollgelände in Italien, wo sozusagen die Guardia di Finanza, also der Zoll, eine Schule hatte. Das heißt, es gab auch Hallen theoretisch, die waren leider noch im Umbau, deswegen, die gab es nicht. Aber es war, man kann sich vorstellen wie eine Bundeswehrkaserne. Es war modernisiert mit extrem schnellem Internet. Also ich glaube, wir hatten einen Terabyte Download, Terabyte Upload, das war geisteskrank. Aber ansonsten, man ist halt reingekommen, man hatte so seine zwei Schränke gehabt, wo man sein Zeug reinladen konnte und ansonsten zwei einzelstehende Betten, was auch gut ist, weil ne, man braucht jetzt kein Ehebett mit 90 Zentimeter, das ist nicht so geil. Aber wir hatten halt keinen Fernseher gehabt. Das ist mir sofort aufgefallen, aber wir hatten eine schöne große weiße Wand gegenüber gehabt.
Also da lässt sich doch was machen.
Genau, da habe ich geguckt. Ich habe tatsächlich auch, glaube ich, ein Bild auf meinem Handy. Das muss ich kurz raussuchen.
Sehr klar.
Also habe ich natürlich gedacht, so, okay, kann ich das direkt per Amazon ins Olympische Dorf reinbringen? Habe mir gedacht, ist schwierig, weil ich glaube, der Lieferant kommt da niemals rein. Wir haben ja wirklich wie am Flughafen Kontrollen.
Okay.
Ich musste immer meine Akkreditierung dabei haben. Ich wäre ohne nie reingekommen. Also es ist wirklich, das ist wirklich streng. Aber ich habe halt eben dann gesagt, okay, meine Eltern kommen eh zum Zuschauen und dann halt 4 Tage daheim rumgesessen, hat meiner Mom gesagt, okay, schau mal im Mediamarkt oder sowas, vielleicht haben sie da irgendwie einen, haben dann auch nochmal einen besseren bestellt und haben gesagt, okay, wenn der reicht, dann behalte ich den, schicke den anderen zurück und habe dann mit meinem Zimmerkollegen auch Mario Kart ausgepackt und haben dann auch an der Wand gespielt.
Mit wem warst du denn im Zimmer?
Felix Hoffmann.
Okay.
Jetzt muss ich habe hier das Bild vom Livestream, den ich angeschaut habe, von Olympia.
Hast du,
ich habe, glaube ich, das Mario Kart.
Durften deine Eltern dich besuchen? Oder beziehungsweise
auch deine Freundin? Nee, die durften nicht rein. Also das Geile ist, mein Vater, der ist Skisprungtrainer und der ist Bundestrainer der Schweizer Mädels. Das heißt, er war auch im Olympischen Dorf. Das heißt, mein Papa war die ganze Zeit da.
Ja.
Das war ziemlich cool. Ansonsten meine Eltern, meine Mom und mein großer, kleiner Bruder, kleine Schwester und auch meine Freundin, wenn die da waren, die mussten auswärts pennen, beziehungsweise die konnten mich dann auch im Dorf nicht treffen. Das heißt, ich musste aus dem Dorf raus. Aber das sind halt einfach Sicherheitsvorkehrungen, die sind bei den Olympischen Spielen Pflicht, die sind gegeben, die müssen so sein, dass halt einfach nicht jeder, der rein will, einfach reinkommt.
Ja, klar. Ja. Das ist ja auch verständlich irgendwie.
Yep.
Voll.
So, jetzt ich habe also
das Bild, ne?
Ja, ich habe zwar leider nur das Bild letztendlich, wo ich gerade langlaufen bzw. neue Kombination am gucken war.
Also, ja, aber das sieht ganz gut aus.
Sieht ganz gut aus.
Ich zeige also, eigentlich ganz gut aus von der Helligkeit auch.
Ja, voll. Ja.
Also, kein Scheiß, Beamer. Also für die Podcaster, das sieht
mal nehmen, bisschen zurück,
echt nicht schlecht aus.
Bisschen zurück.
So, ja.
Man erkennt das Bild gut.
Also es war wirklich von der Größe her.
Wie viel hast du dafür gezahlt für das Ding?
Also safe die Wand. Also es war wirklich riesig. Ich glaube 70 Euro.
Das ist ja ganz nichts.
Ja, easy.
Also, die sind auch richtig gut geworden mittlerweile.
Ja, voll. Also es gab dann auch vom Preis her ziemlich teurere. Die waren dann auch in 4K. Aber ich habe mir gedacht, so 1080 Pixel zum Mario Kart spielen reicht
voll. Ich kann dir grundsätzlich nur empfehlen, ich zock zu Hause auf einem Beamer.
Echt?
Es ist fantastisch.
Mit einem PC oder dann auch
ich der Konsole? Ich habe Konsole, aber du könntest natürlich auch einen PC anschließen.
Theoretisch,
und dann, wenn du viel mit Gamepad spielst, ich meine, es gibt natürlich auch diverse Möglichkeiten mit Couch und so, aber es ist fantastisch. Du
hast Heimkino,
kannst du auch gucken und so und ist halt, ich find's Premium. Also auch meine Kumpels, der hat sich jetzt letztens irgendwie einen 70-Zoll-Fernseher gekauft und meinte so, ja, wenn ich bei dir zum Zocken komme, Beamer, das ist schon noch ein bisschen nicer.
Hat auch so ein bisschen Wichtig ist, dass du da von links nach rechts schauen musst, ne, um irgendwas zu sehen.
Ja. Als wäre das theoretisch möglich, so eine halbrunde Wand zu machen, so im Sinne von einem Curved-Monitor, das hinzubeamen, dass der sich das auch von selber anpasst Und dann so diesen Sitz innen rein und am besten so, keine Ahnung, Auto fahren oder sowas.
Sicher, voll geil. Möglich ist
mit
alles,
Geld?
Ist immer nur eine Frage des Geldes. Ne?
Also falls irgendein Billionär oder Milliardär da draußen ist, der zu viel Geld hat, ich würde mich als Opfer anbieten, das zu testen.
Du musst einfach schauen, dass du irgendwie halt Coca-Cola als Sponsor kriegst oder so, die großen abholst, ne? Beim Skispringen eine Dose aufmachen, jede andere Cola ist natürlich auch toll, liebe Leute da draußen, ganz klar. Dann ist gerade Wiesen.
Voll. Vielleicht frage ich mal einen Knabe Max, ne? Mit Knabe Cola, Knabe Malz.
Oh, das könnte funktionieren. Ja.
Vielleicht.
Und du bist den feinen Herrn Getränkevertreter immer in jeden Stream, oder?
Ja, also, safe. Alles gut. Ja, aber es wäre ein gutes Match, weil du spielst League of Legends. Mhm. Er hat ein eigenes Team. Du bist großer NNO-Fan, muss man dazu sagen. Ja.
Kani hat mich schon in der Story gepostet. Shoutout an Kani. Also, geiler Typ. Ich liebe NNO. Geil. Ohne Ende.
Warst du bei der Red Bull League of Its Own dann da auch vor Ort, oder? Das
tatsächlich
Video?
Nicht. Also nein? Das Video war, wir waren in München, war LEC-Finale.
Ah, das war vorletztes Jahr. Genau. Hey, da war ich auch.
Genau. Ich weiß nicht, ob du da warst. Ich war jetzt nicht am Stalken und bin hinterhergelaufen. Nee, ich war tatsächlich am Halbfinale-Tag, haben wir noch Karten bekommen gehabt an dem Samstag. Und dann hat G2 dort gespielt. Ja. Und deswegen habe ich hingeschrieben, let's go G2 durchgestrichen und NNO hingeschrieben, weil wir saßen genau unter Tolkien.
Oh mein Gott, ja, okay, das ist halt.
Also haben wir halt so, Tolkien, und dann ist der Schild hochgehalten und hat er sich gewunken, bedankt und hat sich gedacht, was sind das für Idioten? dann hat das schon gepasst. Also.
Idioten mit Goldmedaille.
Ja, jetzt schon. Nee, also wirklich, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich stehe ja wirklich selber in Wettkämpfen in dieser Position, dass Leute herkommen und man ist so gar nicht in dem Mut, jetzt irgendwas zu machen. Man ist voll im Fokus, ich weiß auch genau, bei der Großschanze, da kommen Leute, die stehen dann da und dann sagen die so, ey, aber jetzt 10 Meter weiter, ne? Dann denkst du so,
wow. Also,
cool, danke für die Info.
Danke für diesen Tipp, jetzt hat's Klick gemacht.
Bitte möglichst weit springen.
Genau, so nach dem Prinzip, wo ich mir denke, so, ja, also, das ist mir jetzt selber auch klar, ich wollte jetzt schon selber weit springen, ich bin jetzt nicht hier, um zu verlieren, mein Plan ist jetzt schon zu gewinnen, also. Und deswegen, ich kann das voll verstehen. Ich habe da auch, ich war auch tatsächlich nervös, als ich nach ihm gerufen habe. Da war ich wie so ein, also habe ich mich zum ersten Mal so gefühlt. Also okay, so fühlen sich wahrscheinlich die kleinen Kiddies, wenn die von mir irgendwas wollen. Mhm. Aber ja, wir waren eben beim G2-Match und nicht bei Red Bull League of Its Own, weil das ist vom Timing her genau zu dem Zeitpunkt, während wir Wettkämpfe schon haben.
Ja, okay, stimmt.
Heißt, es geht sich leider nicht so ganz aus, aber vielleicht irgendwann mal.
Okay, vielleicht irgendwann mal.
Schau ich mal zu.
Bedeutet, E-Sport ist schon für dich ein großes Thema.
Voll.
Und du hast
also
ja auch schon
Worlds
gegen...
laufen immer.
Ja, definitiv. Worlds
laufen
immer?
Die laufen immer, ja.
Aber immer League of Legends, weil du hast ja auch schon gegen...
TFT auch, ja.
TFT auch. Aber FIFA ist ja nicht, obwohl du da sogar schon gegen einen Profi gespielt hast von RB Leipzig, gegen Gaucho. Ja. Und du bist untergegangen, muss man so sagen, aber es war auch dein erstes Mal gegen einen Profi. So, das ist aber nicht die Zukunft.
Mein zweites Mal FIFA überhaupt.
Okay, ja gut.
Also sie haben mal gesagt, so, okay, sie holen einen E-Sportler herbei. Und dann habe ich gedacht, so, ich kann jetzt nicht gegen den FIFA spielen und noch nie FIFA gespielt haben. Also habe ich dann ein bisschen probiert. Ja. Also es ist eh niemandem aufgefallen, weil er mich komplett in Grund und Boden gespielt hat. Ja, man sieht, wie ich da sitze und mir denkst, so, was mache ich eigentlich? er musste angeschnallt werden. Ich durfte auf der Schanze freisitzen. Ich glaube, aber die haben auch für mich nicht gehaftet, weil so nach dem Prinzip der Skispringer haftet für sich selber.
In der Schanze. Das finde ich aber auch echt geil. Ja, du, wenn du runterfällst, ja, Pech gehabt, selber schuld.
Das ist schon wild.
Das Witzige war, er hat dann zu mir gesagt, so, ey, krass, du wechselst ja auch deine Charaktere mit dem rechten oder linken Stick. Und ich so, ach so, geht es auch irgendwie anders? Und er so, ja, das machen die Profis. Und ich so, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie anders geht.
Und du so, ja, klar, natürlich.
Nee, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich aufs Maul bekommen habe, weil es war einfach mal interessant, jemanden mal von dieser Szene wirklich zu haben. Ich habe auch in gewisser Weise erhofft, logischerweise, dass vielleicht so eine gewisse, man macht gerne Kontakte in Sporten. Ich mache generell sehr, sehr gerne Kontakte und ich habe mir gedacht, okay, hey, wenn ich jetzt irgendwann mal auf ein E-Sport-Event mal zum Zuschauen kommen wollen würde, vielleicht gibt sich da irgendwelche Möglichkeiten. Es ist meistens ein Gefallen für ein Gefallen oder ähnliches. Ja. Ich habe auch die Möglichkeit bekommen, dass ich theoretisch bei Spielen von ihm hätte vorbeigucken können. Jetzt ist er, glaube ich, Coach. Jetzt ist er ja nicht mehr selber Pro-Player. Aber habe mir dann gedacht, so okay, an sich sehr gerne. Aber das war dann halt immer zu irgendwelchen Zeitpunkten, wo ich halt selber die Möglichkeit dann nicht so hatte. Aber deswegen steht mir, was das angeht, mein eigener Sport mir noch ein bisschen im Weg, aber nach der Goldmedaille mache ich damit auch weiter.
Ja. Das würde mich interessieren, du hast gerade so ein bisschen gesprochen von so ein bisschen Starstruck-Momenten, wo du gemerkt hast, so fühlen sich vielleicht andere, wenn sie ein großes Vorbild oder eine berühmte Person treffen. Hast du denn bei der Olympiade vielleicht auch so einen Moment gehabt, wo du irgendjemanden getroffen hast, wo du gedacht hast, so, boah, ey, das freut mich jetzt voll, den habe ich immer so ein bisschen bewundert oder den habe ich so gesehen. Oder war das halt nicht so möglich, weil ihr so weit auseinander wart? Weil ihr eben, was man ja auch in der Kritik gehört hat, dass eben jeder so für sich immer in den Gruppen war, wo man leider eh schon immer sieht.
Es, genau wie du gerade gesagt hast, es ist leider das Problem gewesen, es war so entzerrt. Für mich hat sich's angefühlt wie eine Weltmeisterschaft. Mhm. Und das heißt, es war Langlauf da. Es war Kombination da und es waren noch die Damen-Skispringer da. Das heißt, im Grunde genommen, ich habe genau dieselben Leute gesehen wie bei einer Weltmeisterschaft, beziehungsweise wie ich halt bei manchen Wettkampfsorten, wie zum Beispiel Lahtis in 2 Wochen, da sind auch wieder alle vor Ort. Also von dem her, es hat sich nicht so besonders angefühlt und deswegen waren halt auch wieder dieselben Leute da. Es gab einen knapp 2 Meter großen Haitianer.
Ja.
Das fand ich mega geil, den zu treffen. Da habe ich auch einen Pin von ihm bekommen. Das war so eine schöne blaue Schneeflocke. Das war cool. Aber ansonsten war jetzt niemand dabei, wo ich gesagt habe, so okay, habe ich.
Okay. Muss man halt so dazu sagen, bei euch, ihr seid ja im Grunde genommen ein Teil des nordischen Skis.
Ja.
Und da sind ja dann, wenn da so ein nordisches Skiwochenende oder auch die nordischen Skiweltmeisterschaften sind, da sind da halt gleich auch immer mehrere Sportarten dabei, während so Eishockey-Leute, die spielen halt nur für sich und haben nicht andere Sportler und andere Sportarten nebenbei. Also da ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes als bei euch. Ihr seid es halt gewohnt, immer mit sehr vielen Sportlern auf einem Haufen auch zu sein.
Ja.
Jetzt hat man das ja aber mit Olympia auch deswegen so ein bisschen entzerrt, weil man ja auch bestehende Stätten nutzen will, dass man nicht so viel extra baut, was dann eventuell wieder verweist über die Jahre hinweg. Aber könntest du dir da irgendwie so eine Art Kompromiss vorstellen, wie man da die Sportler von unterschiedlichen Disziplinen besser zusammenbringt, wie man das eventuell verbessern könnte?
Also jetzt werde ich mal als kompletter Biathlon-Langlauf-Laie hier rankommen und sagen, warum ist der Langlauf-Wettkampf nicht da, wo auch die Schießanlage ist und die laufen dann einfach durch? Das wäre so eine Sache, wo ich mir denke, ist es möglich? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt hier irgendeinen Mumpitz erzähle.
Du hast definitiv mehr Einblick in Olympia als wir alle. Deswegen,
ja, definitiv.
Also,
das habe ich mich schon immer gefragt. Vielleicht gibt es auch eine einfache Antwort drauf. Aber was wäre noch so eine Sache? Also ich glaube mal, es ist halt immer schwierig, zum Beispiel jetzt die Skisprungschanzen, die stehen halt irgendwo fest. Das ist genau dasselbe mit einer Bobbahn. Das ist genau dasselbe mit, Skihänge ist wieder was anderes, aber es muss halt auch irgendwie wettkampftauglich sein. Ich glaube jetzt beispielsweise sowas wie Skibergsteigen oder irgendwelche Sportarten, wo ein Skihang ausgereicht hätte, dass man die logischerweise zusammenlegt, das werden die aber schon sich selber soweit überlegt haben. Ich glaube, also ich meine, es waren ja auch schon mal die Winterspiele in Turin. Also von dem her, vielleicht wäre da nochmal eine Möglichkeit gewesen, da die Facilitäten zu nutzen. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist above my pay grade.
Es ist auch gerade, es ist auch wirklich gerade bei Olympischen Winterspielen wahnsinnig kompliziert mittlerweile, wenn sie halt auch nachhaltig sein sollen.
Richtig.
Ne? Und man die Sportstätten ja auch hinterher noch nutzen soll.
Ja.
Und dann wieder alles auf einen Haufen ballerst, dann hast du halt hinterher wieder das Problem.
Voll. Ja. Also das ist so viel Schwierigkeiten, die das mit sich bringt und vor allem, wie du sagst, mit der Nachhaltigkeit. Es sind auch in ganz, ganz vielen Sachen die Hände gebunden, die vielleicht einfacher und schneller gegangen wären, wenn man halt nicht so auf die Nachhaltigkeit geguckt hätte. Aber das ist halt genau das Ding. Man bekommt halt die Informationen, die Olympischen Spiele sind dann und dann und dann bekommt man, glaube ich, die Gelder 4-3 Jahre vorher. Ich weiß nicht genau, wie es ist. Aber dann fängt man an, okay, was machen wir jetzt? Was schauen wir jetzt? Okay, wir machen das. Und dann fangen aber die Bauarbeiten zum Beispiel von Predazzo, der Skisprungschanze, haben, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Jahren angefangen. Und das war halt noch eine halbe Baustelle. Und dann sind wir angekommen und es gab erstmal 5 Verletzungen innerhalb von 2 Tagen. Und dann haben sie gesagt, ey Leute, die Schanze, die müsst ihr nochmal überarbeiten. Also das geht so gar nicht. Und dann stehst du vor einer Situation, wo du sagst, ja fuck, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich die Schanze abändern. Und dann haben sie ein bisschen was gemacht. Mit dem Schnee ist eh besser geworden. Aber da kommt dann schon ziemlich schnell auch der Zeitdruck dazu. Und dann stehst du halt vor Aufgaben, da bin ich froh, dass ich sie nicht habe.
Aber Nachhaltigkeit ist ja gerade für euren Sport super wichtig, weil ich habe da gerade erst einen Bericht drüber gesehen, dass unsere ganzen Skipisten aussterben, also dank des fehlenden Schnees. Und gerade der Wintersport ist halt darauf angewiesen. Deswegen ist es ja für euch schon wichtig, dass auch genau diese Events nachhaltig gemacht werden, damit ihr es auch in ein paar Jahren immer noch überhaupt veranstalten könnt, oder nicht?
Definitiv. Ich sag, es gibt 1, 2, 3 Sportarten, bei denen ist es tatsächlich nicht ganz so schlimm, weil die eh im Sommer schon in gewisser Weise so trainieren können. Bei uns im Skispringen ist es so, wir haben ja Mattenschanzen. Genau, also von dem her, für uns ist es theoretisch eigentlich egal. Aber uns ist es nicht egal, ne? Also nicht, dass es falsch verstanden wird. Und die Langläufer haben theoretisch die Skiroller, die Kombination kombiniert uns beide. Ich sag mal so, die alle Eissportarten auf Eisflächen, die machen es eh in der Halle. Das heißt, es ist komplett egal. Curling, Eishockey, Eiskunstlauf, ist Short Track, ist im Grunde genommen egal. Eiskanäle, ich glaube, die werden auch gekühlt. Ich denke nicht, dass die da also von dem her Bob, Rodeln, Skeleton, ob ist dann theoretisch auch noch egal.
Natureis, ne? Die Bobbahn
sagt ja, Moritz. Es gibt wenig, ja. Genau.
Es gibt ist, glaube ich, noch Natureis-Bobbahnen, aber die sind auch.
Ja.
Werden immer weniger. Ja. Das ist einfach so.
Also es ist trotzdem, ich will auch nach meiner Saison trotzdem nur wieder zum Skifahren gehen. Und deswegen, es ist schon im Schnee, es ist einfach geiler. Man merkt im Skispringen schon, es geht mit auf Matten voll in Ordnung, aber es ist was anderes, im Schnee zu springen. Ich sag auch, es sind wesentlich weitere Sprünge möglich im Winter. Weil der Schnee einfach eine andere Begebenheit hat. Man ist, der Ski hat schneller, rutscht schneller weg. Das heißt, es ist auch weniger Druck auf dem Körper. Weil das, hier so landen, hier Energie nach vorne, Physik, keine Ahnung, ist aber einfacher. Und der Schnee gibt halt auch in gewisser Weise nach, wenn du einen weichen Boden hast. Klar, wenn du einen Eisblock hast, ist scheiße, aber wenn du halt ein bisschen weicheren Schnee hast, dann ist es auch wesentlich eleganter und entspannter zum Landen. Also für uns ist der Winter und der Schnee genauso wichtig wie für alle anderen Wintersportarten. Und ich glaube, für alle, die nur Sommer haben wollen, können sie auch woanders hinziehen.
So. Auf jeden Fall.
Im Chat sagt gerade jemand, ne, was sagst du denn zu möglichen Spielen in München? Weil München ja sich auch durchaus wieder am Bewerben ist und eventuell Olympische Spiele haben will. Würdest du dir das wünschen? Oder würdest du sagen so, nee, ich mag lieber in exotischeren Gefilden eine 2. Goldmedaille gewinnen?
Naja, also die nächsten 2 Olympischen Spiele oder Winterspiele sind ja eh schon vorstrukturiert. Das heißt, wir haben nächstes Mal ist es ja in Frankreich. Mhm. Das heißt, für uns ist es Courchevel. Und in 2034 wird es für uns dann nach Salt Lake City gehen. Salt Lake habe ich richtig, richtig Bock drauf. Courchevel eigentlich genauso, weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass in Frankreich ziemlich viel beisammen sein könnte. Mhm. Heißt aber, dass es wieder anscheinend auseinandergezerrt werden soll. Und das ist genau das Problem dann letztendlich bei München, weil sie könnten mehrere Sachen zusammenlegen, wie beispielsweise, okay, sie haben Kleinschanze, Großschanze in Oberstdorf, hätten auch genügend Skihänge in Oberstdorf, haben dann aber die Bobbahn in Oberhof. Okay, dann könnte man Skispringen nach Oberhof legen, dafür müsste die Schanze komplett umgebaut werden, weil sie aktuell eigentlich zu wenig Luken hat für unser aktuelles Niveau. Da hätten sie theoretisch auch Biathlon, also es wäre möglich, aber dann hast du Oberhof und dann hast du München.
Ja.
Das heißt, was wieder
zwei Standorte. Das ist schon noch ein Stück, ne? Das ist ja nicht mal so hier eine halbe Stunde hingondeln.
Zweieinhalb Stunden oder sowas. Das wäre dann wie Mailand und Predazzo jetzt bei uns.
Wir hatten jetzt München diesen Winter mal wirklich wieder ein bisschen mehr Schnee, aber letzten Winter war ja, da gab es vielleicht 3 Tage, wo ein bisschen Schnee gefallen ist. Finde ich dann auch eher sehr schwierig. Ne?
Dann hätte ich es ehrlich gesagt lieber so, dass man sagt, okay, man probiert zum Beispiel bei nahegelegenen Städten, sagen wir mal Chemnitz beispielsweise. Mhm. Dass man sagt, okay, Chemnitz, da gibt es mehrere, es gibt Schanzen in der Nähe, es gibt wahrscheinlich auch mit Oberhof wäre die Bobbahn auch nicht so weit weg. Dass es halt einfach dann ein bisschen zentralisierter ist, dass man sagt, okay, dann sind die Wege auch insgesamt kürzer. Weil, wie schon gesagt, sagen wir mal, wie man würde zum Beispiel jetzt Berlin machen, ja super, also das würde halt keinen Sinn machen. Ne? Das ist Norddeutschland, in den Alpen sind die ganzen Skiberghänge etc. Man hat vielleicht noch Winterberg, aber ansonsten ist halt alles im Süden. Das heißt, es wird irgendwie Sinn machen, Süden bzw. leicht südöstlich. Aber ich hätte mega Bock auf deutsche Olympische Spiele. Vor allem, weil ich dann als Olympiasieger zuschauen darf. Weil ich werde nach 34, also 38 werde ich definitiv nicht mehr Skispringen. Aber ich hätte voll Bock auf Olympische Spiele in Deutschland. Es gab auch schon sehr lange keine mehr, soweit ich weiß.
Ja, ist jetzt wieder eine Zeit her.
Ja.
Ich hätte auch Bock, aber ich verstehe den Punkt, dass du sagst, du willst halt irgendwie, dass es alles näher aneinander ist, damit es sich auch mehr nach Olympia anfühlt.
Voll, ja. Also beim Sommer-Olympiade ist es ja zum Glück ein bisschen einfacher, weil da brauchst du halt keine Berge. Deswegen, also klar, man braucht einen Fluss, um theoretisch schwimmen und logischerweise auch die Strecken für jegliche Laufsportarten oder Fahrrad oder sonst irgendwas. Aber im Wintersport, es ist halt einfach das Problem, dass es halt einfach die Berge wichtig sind. Man braucht auch den Schnee und den hat es meistens dann eben bei den höheren gelegenen Orten und vor allem auch bei den Alpen dann letztendlich. Aber es gibt, ich will jetzt nicht, ne, es gibt auch andere Berge als nur die Alpen. Ich will jetzt hier nicht ganz Deutschland angreifen und sagen, es gibt nur Berge im Süden. Aber ja. Ich glaube, mein Punkt wird verstanden.
Ja, auf jeden Fall. Mal zurück zum Gaming, weil wir haben auch einige Fragen gesammelt an dich in unserer Community. Auch hier wurden Fragen gestellt, unter anderem, was ist dein Rank in League? Ich kann mir vorstellen, Rank ist überhaupt nicht möglich in deiner Arbeit, oder? Also mit deinem Job.
Also es gab eine Zeit, wo ich viel Rank gespielt habe. Ich glaube, mein Peak war damals, das war schon zu dem Zeitpunkt, wo es Emerald gab. War, glaube ich, Emerald 1 oder es war vor der Zeit von Emerald, da war ich Platin 1 und dann war ich, also ich war kurz vor Diamond, Main-Rolle Jungle, hab dann gewechselt auf Support, weil mir und Jungler is always fault, habe ich jetzt auch nicht so gefeiert, das war mir zu viel Stress, also bin ich Supporter geworden, habe ich entspannt neben meinen ADC gestellt und hat es gepasst.
Was dein Main?
Main-Champion war im Jungle Lee Sin, Support war es Thresh. Sonst noch was? Also ich habe gerne Shaco gespielt, habe ich übelst gefeiert. Also ist ein richtiger, ekelhaftiger Champion, aber ich finde es irgendwie geil.
Hä, aber wenn man gegen ihn spielt, hasst man es doch.
Ja, voll, aber wenn man spielt, findet man geil. Ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding.
Ja,
ne?
Das ist schwierig.
Oh, ich sehe gerade Jhin als ADC, mega geil, richtig geiles Design. Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich bin so in den alten Seasons ein bisschen stehen geblieben, weil also ich finde jeden neuen Champion einfach, der fuckt mich nur ab.
Kenn ich.
Also jedes Mal overpowered und ich denke mir so, was soll das überhaupt?
Wann hast du angefangen mit League? Weißt du das?
Boah, warte mal, wann kam League raus?
2010, glaube ich. Also ich habe 2013, 2014 angefangen und ich glaube so 2010, 2011.
Ich glaube, es war Season 3 oder 4.
Okay, also auch so.
Ja, also ich glaube so um den 14-15, als ich 14-15 war. Meine Cousins haben mich da reingebracht. Danke.
Nicht.
Nein, nicht. Und tatsächlich, es ist jetzt weniger, wie gesagt, jetzt spiele ich aktuell viel Mayhem, beziehungsweise die Fun-Modes wie Urf oder sowas. Bin auch sehr froh, dass es Mayhem gibt, weil ich finde den Modus einfach ziemlich geil. Wäre aber jederzeit da wieder, also zum Beispiel für Clash bin ich jedes Mal wieder ready. Finde ich mega geil, einfach weil du zu fünft spielen kannst. Es gab früher auch diese Fünfer-Ranks, die gibt's jetzt nicht mehr. Übel schade.
Ja.
Aber ich spiele es eher mehr TFT und weil es halt einfach entspannter ist, weil du sitzt dich halt einfach hin und hast immer wieder mal 30 Sekunden Zeit. Und da ist es auch halb so wild, wenn ich mal mittendrin raus muss, weil das League of Legends ist halt einfach ein bisschen schlimmer, wenn du da rausgehst, wo es halt direkt beleidigt und ihr wisst alle, wie es ist. Ihr wisst genau, wie es ist. Und deswegen, habe ich Diamond gehittet. Also TFT habe ich Diamond gehittet, aber hätte ich gerne auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ist es Maxim, der da ist? Ich habe gerade gedacht, ich habe Maxim gelesen. Egal. Nee.
Aber du spielst im TFT normal ranked oder Double Up?
Extrem gerne Double Up. Liebe Double Up. Also das spiele ich immer mit meinem besten Freund. Mit dem Erik, aber ansonsten, ich spiele auch gerne alleine, aber ich muss sagen, wenn ich TFT spiele, ich habe schon eher Bock zusammen zu spielen. Ja, ich merke auch wirklich, dass ich, egal welches Spiel ich spiele, ich bin jetzt wesentlich mehr bei den ganzen Koop-Spielen gelandet, wo ich einfach mit Freunden zusammenspielen kann, weil ich mir denke, so, ich bin eh im Sport schon ein Einzelsportler. Jetzt will ich wenigstens, wenn ich unterwegs bin, auch, oder wenn ich sonst wo bin, immer zusammenspielen, beziehungsweise auch gerne. Ich mag auch Mario Kart nicht gegeneinander spielen. Da spiele ich lieber im Team gegen andere. Also wo ich sage, so, okay, ich habe wenigstens jemanden dabei.
Bei Ark Raiders, bist du eine Ratte oder nicht?
Ich bin keine Ratte. Okay. Jedes Mal, wenn jemand sagt, don't shoot, dann schieße ich nicht.
Okay, und sehr schön.
Ich bin oft genug ausgerastet, weil ich abgeschossen
habe. Du wurdest schon oft genug geschossen. Ja.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe seit diesem Karma-System nicht mehr gespielt. Okay. Also das ist jetzt...
Karma-System gibt es noch nicht.
Ach, ist es noch nicht draußen? Nee,
ist noch nichts drin.
Ah, okay, ich habe gedacht, das gab's schon, so nach dem Prinzip, wenn du abschießt, dass du
kommt
dann...
Kommt jetzt ein großes Update mit einem neuen Artgegner und so, aber Karma-System ist noch
nicht. Ah, okay, ich habe gedacht, das wäre schon draußen gewesen, dann bin ich da nicht ganz so aktuell.
Was?
Es ist okay.
Du warst die letzten Jahre ein bisschen abgelenkt.
Du hast die letzten zwei Wochen irgendwas komischen Wintersport gemacht, mein Freund.
Der hatte Ski an den Füßen, draußen.
Tut mir leid, ich musste halt 100 Meter weit springen. Ja. Sorry.
Also, wenn eure Mutter euch auch immer gesagt hat, geh mal draußen spielen. Ich habe das gemacht.
Ja.
Ich habe das gemacht, ich habe eine Goldmedaille damit geholt.
Ja, ich habe das auch gemacht, ich habe meinen Laptop da draußen genommen.
Man kann es kombinieren, ja.
Ja. Ja. Ja, genau.
Aber wie kam es überhaupt, dass du damals gesagt hast, okay, du willst es jetzt als Profi machen, weil das ist ja sehr, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, ja. Definitiv, um wirklich Profisportler zu werden und da zu landen, wo du jetzt landest, musst du ja erstmal jahrelang davor auf super viel verzichten, eben auch nicht mehr so viel Zeit haben für Gaming, also sonst wärst du, wer weiß, vielleicht wärst du Challenger geworden, who knows.
Ja, okay,
aber, und jetzt wegen Skispringen bist du kein Challenger. Sonst wärst du mit Tolkien da vielleicht gesessen. Wer weiß.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich hab Kani schon geschrieben, wenn sie in ihrem Seniorenclub irgendwann mal einen halb so guten, nicht mal halb so guten Jungler wie Agurin brauchen, bin ich da.
Perfekt. Da werden sie bei dir anrufen, safe. Hey, Hille, wie schaut's aus?
Ich glaube, er hat es ziemlich witzig gefunden. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was er geantwortet hat. Er hat auf jeden Fall drauf geantwortet. Ansonsten gut möglich, dass es das Problem ist, dass ich nicht Challenger gehittet habe, aber ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich es auch wirklich aktiv Rank gespielt habe, war ich sehr toxic. Also ich war da richtig unentspannt und bin sehr froh, dass ich über das hinaus bin. Ich bin sehr oft ausgerastet und habe nicht nur einmal rumgeschrien. Meine Freundin würde zustimmen, dass ich es immer noch mache, aber ich halte mich zurück.
Es könnte viel schlimmer sein, sagst du.
Es könnte schlimmer sein. Ja, sie nickt, ist alles okay, passt. Sie weiß gar nicht, wie viel Glück sie hat.
Nein. Oh, wow. Okay.
Jetzt du das Eis, jetzt. Genau. Aber aber das ist klar. Aber das ist ja interessant dann trotzdem. Ja. Das ist halt so ein bisschen enger Management ist das denn ja schon. Das nimmt man ja auch mit aus dem Spielen dann.
Voll, voll.
Weil ich meine, wenn du da so von der Schranze runterspringst, den Sprung verkackst, 5 Millionen Leute schauen zu, dann so ausrasten wie manche Leute in LOL, wäre eher schlecht.
Ja, das wäre nicht so gut. Ja. Das ist definitiv richtig. Also, also beispielsweise bei Olympia oder sonst irgendwas, ich glaube, mir hat das Gamen sehr, sehr viel geholfen. Erstens, ich spreche jetzt fließend Englisch. Das heißt, da hat mir das Gaming wirklich extrem viel geholfen. Ja. Das hat damals angefangen, dass ich Begriffe, weil ich Minecraft auf Englisch gespielt habe, habe ich Begriffe gewusst, so, oh, Zaun heißt Fence, und war dann super, super happy, dass ich das im Englischunterricht sagen konnte. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen reingebracht, dass ich auch Englisch so geil fand. Und deswegen hat mich Gaming in so vielen Momenten auch schon vorwärts gebracht, dass ich sage, okay, erstens, ich weiß, wie ich andere beleidigen muss, das kommt im Skispringen jetzt nicht so oft.
Gut.
Aber es hat mir auch vor allem dieses fließende Englisch sprechen, wenn man mit seinen Teamkollegen am Schreiben, Reden, Sprechen ist, das hat schon sehr viel gebracht, weil man denkt sich jetzt, wenn ich so ein Interview in Englisch halten muss, dann denke ich mir so, ja, okay, so
easy.
Das habe ich ja beim Zocken schon oft genug gemacht. Und dann man lernt irgendwann diese Kamera auszublenden. Also ich war ja im Sportstudio schon, ich war ja auch bei der ARD, also das ist dann nun mal was anderes, aber man merkt dann irgendwie, man kommt da so ein bisschen rein. Ich weiß nicht genau, wie viel da Gaming zu beigetragen hat, aber zumindest in vielen Aspekten definitiv.
Ja, unsere Generation hat die Welt Wunder in Civilization gelernt.
Ich hab's über Monkey Island und Co.
Wie viel Geschichte ich durch Assassin's Creed gelernt habe.
Oh ja.
Safe.
Ja.
So.
Da war einiges dabei.
Ich finde es dann auch immer schade, immer die Diskussion, ja, das Spiel ist ja keine Synchronisation, spiele ich nicht. Ja, aber siehst du doch als Möglichkeit, Englisch zu lernen auch. Ja. Ist doch auch eine ganz coole Sache.
Definitiv. Ich hatte heute im Flieger einen kleinen Jungen neben mir sitzen. Es wäre so witzig, wenn jetzt zufällig jetzt im Stream wäre. Das wäre so witzig, weil ich bin mir sicher, der ist so genau im Alter, dass er auch zocken könnte. Und der saß neben mir und der hat Englisch-Vokabeln gelernt.
Okay.
Und hat dann, irgendwann habe ich dann so gesehen, ich habe mal geguckt, so, okay, was für Englisch-Vokabeln guckt er? Ich habe ganz dreist auf sein Handy drauf geguckt. Das macht man nicht, ich weiß. Habe dann aber so mal gespitzelt, okay, ja, war einfach voll interessiert. Und dann habe ich gerade gesehen, wie er gerade eben so am Handy was eingetippt hat. Und dann sehe ich nur so, ich glaube, der neben mir ist Philipp Raimund. Und hat das Handy dann so rübergehalten zu seiner Mama. Und dann habe ich gedacht so, okay, scheiße, jetzt muss ich irgendwie so tun, als hätte ich das nicht gesehen. Aber es war super putzig. Ich habe am Ende auch Bilder mit ihm gemacht. Aber ja, ich hätte ihm eigentlich empfehlen müssen, so, hey, komm, spiel ein bisschen Minecraft, spiel's auf Englisch. Mhm. Und dann hast du so objektiv zumindest so ein paar Sachen, die du lernst.
Mir ist das letzte Woche passiert, da ist tatsächlich jemand neben mir in der U-Bahn gesessen und hat einen Artikel von mir aus der Games daneben gelesen. Der hat es aber nicht gecheckt.
Das ist so funny.
Also ich saß wirklich nie, meinte nur rausgehen, gutes Heft.
Das ist so stark.
Das hört er jetzt wahrscheinlich.
Ja. Aber das ist immer großartig, wenn man Leute hat, die einen dann irgendwie, also es, oder es ist schon cool, erkannt zu werden. Oder wie fühlt es sich für dich an? Also, magst du es oder eher?
Ich höre immer, dass ich es ziemlich genieße. Ich glaube, ich bin auch einer, der das ziemlich genießt. Ich finde es echt geil, Ich rede auch extrem gerne und das, ich weiß nicht, ob man das schon gemerkt hat, ich rede sehr viel.
Das ist für dieses Format perfekt, wir sind ein Talk, ja. Also deswegen haben wir dich eingeladen.
Ich finde es auch super, ich finde es bislang extrem entspannt und du musst sagen, es macht sehr viel Spaß.
Ja, du kannst gerne öfter vorbeikommen, sag Bescheid.
Ja, also, München ist ja auch nicht so weit, ja, okay. 2 Stunden,
also, das ist easy. Ich komme dann auch mal in Oberstdorf vorbei, du kannst mich mal die Schanze da runterspringen lassen.
Ihr könnt auch mal mit mir auf der Schanze.
Oh ja, bitte, bitte, ich hätte so Bock, ich hätte so Bock. Ich liebe Skifahren schon und ich habe mir früher...
Schanze springen, Skifahren, ist alles dasselbe.
Ja, Schanze springen, Skifahren. Nee, aber ich habe mir das als Kind öfter gedacht, ich fand das schon cool und ich habe glücklicherweise kein Problem mit Höhe, auch wenn es anscheinend, also es hält einen nicht auf. Also deswegen, ich fände es schon cool.
Wenn man das irgendwie mal ausprobieren würde. Gefragt, wo die ganze Redaktion ist. Ja, alle im Krankenhaus.
Ja. Was ist mit der Gamestar-Redaktion passiert? Also,
ich habe mal ratzevoll einen Bungee-Sprung in Mexiko gemacht. Ich glaube, da kriege ich es mit dem Skispringen auch.
Ja, dann auch easy.
Also, das muss ich aber noch machen. Da hätte ich tatsächlich mal wirklich Bock drauf, einen Bungee-Sprung zu machen, weil ich glaube, das hilft mir bei meinem Thema Höhenangst bestimmt auch nochmal. Weil ich einfach sage, so, ich hab das wirklich gepusht, habe probiert, da mal aktiv Sachen zu machen.
Heißluftballon vielleicht? Oder?
Nee, wir waren in so einem kleinen Zwei-Mann-Flieger.
Okay.
Das ist auch gut.
Das hat richtig viel Spaß gemacht, als er dann so eine Kurve gedreht hat.
Oh, wow.
Ah, guck mal, da unten ist die Kirche und da wohne ich und ich. Dankeschön.
Aber Bungee-Jumping wäre dafür gut. Ich habe es auch gerade zum allerersten Mal dieses Jahr in Neuseeland gemacht, in meinem ersten Neuseeland-Urlaub.
Geil. Das war so geil. Also, ich war dieses Jahr zum ersten Mal in Japan, also als wirklich zum Urlaub machen.
Mein nächster Traum.
Ich war oft in Japan durchs Skispringen, aber das erste Mal Urlaub gemacht. Ich will wieder hin.
Ist der nächste Traum.
Ich komme wieder hin, ja, definitiv.
Sieht auch so als so ein geiles Land. Aber Neuseeland auch, also kann ich auch nur empfehlen, unbedingt machen. Und da ist die erste, also die Brücke, wo man zum ersten Mal kommerziell Bungee-Jumping machen konnte, ist da vor Ort. Da ist auch Orlando Bloom damals runtergesprungen von Herr der Ringe. Und ich war so, ich will von der gleichen Brücke springen wie Orlando Bloom unbedingt.
Kann ich verstehen. Das ist mein Ziel. Also wenn Legolas das macht, dann kann ich das auch.
Ja, also das ist ein guter Start. Und die ist auch nicht so hoch. Also weil mir wurde dann von Bungee-Jumping-Enthusiasten gesagt, hä, warum springst du denn da? Da gibt's noch einen, die ist 4-mal so hoch. Und ich so, nee, das ist mein erstes Mal. Es ist schon okay. Hier anzufangen.
Ja,
also das kann ich nur empfehlen.
Nee, ich sag jetzt nichts.
Was?
Nein. Das wäre sehr unangebracht gewesen, das halte ich jetzt für mich.
Jetzt hast du gerade eben gesagt, Sinne, du warst ja schon öfter hier in Japan wegen Skispringen und so. Hast du dann nicht Zeit, dann noch ein bisschen Freizeit ranzuhängen oder ist es dann wirklich so durchgetaktet, nee, jetzt geht's dann wieder direkt nach dem Wettbewerb, geht's wieder zurück in die Heimat, Training, alles wartet auf mich.
Ja,
das funktioniert einfach, dass du es dann nicht so ein bisschen mit Pleasure auch verbinden kannst.
Also eigentlich fast gar nicht. Also es gibt mal die Möglichkeit, in Japan nimmt man sich meistens die Zeit, dann abends irgendwo Sushi essen zu gehen oder man geht in den Ramenladen oder man geht mal in den Uniqlo zum Einkaufen oder sowas. Also solche Möglichkeiten gibt's. Aber man hat eigentlich trotzdem fast keine Zeit. Wir fliegen Donnerstag hin. Also ich kann mal so einen Standard-Wochenplan von mir mal durchgehen. Ich fange am Donnerstag an. Ungewöhnlich, aber es liegt daran, dass ich am Donnerstag immer zum Wettkampf anreise. Meistens Donnerstag anreise, bei Überseeflügen am Mittwoch. Aber ansonsten Donnerstag fliegen wir hoch. Dann haben wir am Freitag die Qualifikation. Samstag Wettkampf, Sonntag Wettkampf. Der Sonntag-Wettkampf ist aber abends, das heißt, wir fliegen montags erst zurück, haben dann Dienstag-Training, Mittwoch-Training, Donnerstag geht's wieder hoch.
Heiliger Bimbam.
Ja. Also, und das ist jede Woche so. Wir haben.
Ich finde es ja super krass mit dem Kurz, also dass du wirklich am nächsten Tag dann schon Qualifikationen springen musst und nicht nochmal irgendwie mehr Zeit hast zum Akklimatisieren.
Ja, das ist dann zum Beispiel in Japan eben genau das Ding, dass du halt eben diese, oder halt auch in der USA, dass du halt einfach den Jetlag mit dabei hast.
Ja.
Dann musst du halt einfach klarkommen. Ist halt so, aber geht ja jedem so. Und von dem her, die Überseeflüge sind am Mittwoch dann schon hin, dass du diesen einen Tag mehr hast. Es wird dann auch meistens ein Training im Vorhinein schon. Das klingt eigentlich so rot.
Das ist nicht.
Wir sind nicht das ARD oder die ZDF. Okay. Bei uns funktioniert noch nicht alles so in dem
Aber es ist, ich finde es bequemer als bei
es
der
ist,
ARD.
Es ist unser neues, die haben es auch ein neues Studio. Ja. Das haben wir noch nicht lang.
Ja, habe ich gehört, ihr seid umgezogen, aber muss ich sagen, ist cool. Also gefällt mir wirklich sehr.
Danke sehr.
Auch mit den Akustikpanelen.
Ja, danke an der Stelle an die Produktion, die das hier alles möglich macht. Und das mit der Lampe fixen die auch noch. Also die machen das.
Screenieren.
Ja, da mache ich mir gar keine Sorgen.
Ja, aber das ist ein krasser Zeitplan. Also
voll. Also deswegen.
Es wird gleich runtergefahren.
Ja, die Produktion so bekannt ist viel schlimmer.
Die 40 provoziert. Genau. aber ja, deswegen offensichtlich kaum Zeit, um irgendwas anderes zu machen. Und dann haben wir zum Beispiel mal, wenn wir Wettkampf um 16 Uhr haben, dann haben wir vielleicht am Vormittag noch Krafttraining oder irgendwie ein anderes Training und dann geht's eigentlich ab 12 Uhr schon los mit Vorbereitung etc., weil Wettkampf 16 Uhr heißt Probedurchgang 14.30 Uhr, heißt Warmmachen um 13 Uhr. Heißt Mittagessen um 12, heißt Aufstehen vielleicht um 10, wenn es geil läuft. Wenn wir Training haben, aufstehen um 8.30 Uhr und 10 Uhr in den Kraftraum und dann weiter. Also da ist nicht mehr arg viel Zeit. Und dann kommst du um 19 Uhr zurück und dann denkst du dir, okay, jetzt wollen wir eigentlich noch essen gehen. Ja. Und dann probierst du halt um 20, 21 Uhr noch irgendwo dann Tisch zu reservieren oder irgendwas zu bekommen. Das ist dann auch möglich, aber es ist nicht so viel Zeit, dass du sagst, okay, jetzt habe ich Zeit, mal wirklich mich zu entspannen oder irgendwie mal was zu entdecken oder zu sehen.
Ja, oder halt zu zocken. Also wann bringst du denn dann da noch Gaming unter?
Ja, also das bei Olympia war es tatsächlich sehr einfach, weil ich habe den ganzen Tag nichts zu tun gehabt und das Erste, was wirklich auf dem Plan stand, das war offiziell, war Trainingsstart um 20 Uhr oder 19 Uhr oder 18 Uhr. Das heißt, ich hatte mein erstes Ding um 11 Uhr morgens gehabt, musste noch zum Essen, ja, aber trotzdem hatte ich Krafttraining um 11 Uhr gehabt, bin danach zum Mittagessen gegangen, habe mich hingesetzt, dann war es 13.30 Uhr. So, dann habe ich noch Zeit bis um 5 Uhr, 6 Uhr, bis es losgeht. Das heißt, dann habe ich erstmal 4-5 Stunden gezockt oder mal weniger. Man muss sich zwischendurch natürlich auch ein paar andere Sachen machen, wie Anzüge oder sonst was oder Video gucken. Da gibt es ja so viel, was man machen muss. Also da war es relativ einfach. Jetzt mal beispielsweise bei der Tournee schwierig, weil das wirklich sehr hart getaktet ist und auch immer direkt Weiterreise ist. Aber ansonsten, ich sag mal, wenn ich ankomme, kann ich abends mal noch ein, zwei Stunden spielen. Das findet sich immer wieder mal so die Zeit, wo du sagst, okay, jetzt haben wir zum Beispiel am Samstag machen wir vormittags kein Programm, weil wir am Freitag schon was gemacht haben. Also ist der Plan okay. Wir haben, erster Punkt steht auf dem Plan, 14 Uhr warm machen. Dann stehe ich um 9 Uhr, 10 Uhr auf, wenn ich so weit lang pennen kann. Wenn nicht, dann stehe ich auf, gehe essen, komme zurück ins Zimmer.
Und dann ist noch ein bisschen Freizeit.
Ja, und dann wird halt einfach der Laptop ausgepackt, weil was anderes habe ich ja nicht groß zu tun. Ab und zu lese ich auch. Also es ist entweder suchtig am PC oder ich bin geisteskrank am irgendwas, also Anime-Suchten auch noch, aber dann auch lesen. Also Haikyuu ist eine 10 von 10.
Ja, gut.
Aber ist ja auch Sport deswegen klar, verständlich. Was sonst? Weil es Game ist, ich finde, Sword Art Online hat sehr geile Arcs gehabt, hat aber auch Arcs gehabt, die mir nicht so gefallen haben. Aber
die erste Staffel war mit Abstand die beste danach.
Alicization fand ich auch noch geil. Gun Gale, okay, aber so die zweiten Teile von den ersten zwei Staffeln.
Beste.
Wir werden hier komplett weggenördet.
Merkst du das, Felix? Zu Kaisen.
Rede von dir selbst.
Also Solo Leveling
fand ich geil.
Solo Leveling auch stark. Gut. I'm sorry, es tut mir sehr leid.
Ja, alles gut.
Was ist euer Lieblingsanime?
Tom und Jerry.
Ist aber auch solide, ist voll Asterix. Gut.
Ja.
Klassiker. Sind beide Klassiker.
Also sind Klassiker, würde ich auch
sagen. Habe ich als Kind auch geliebt. So.
Ja.
Und finde ich heute immer noch gut. Nee, aber
ich gab es doch sowas wie Yu-Gi-Oh!
Ich bin so alt, dass das gerade, war ich dann zu cool schon für, als Pokémon und
für mich war Dragon Ball und Yu-Gi-Oh! schon Kinderkram, ja.
Okay.
Das war so tatsächlich.
Tut mir leid, ich bin schon so alt, ja.
Ja, ich hätte euch als jünger eingeschätzt, ne?
Natürlich.
Also, beim Aussehen, ja, hätte ich gesagt, ja.
Genau.
Ja, die Bildschirmbräune hält einfach jung.
Ja, so.
Muss man sagen. Das ist wie Urlaub an der Südsee.
Ja,
absolut. Das ist besser. Anime. Unsere Generation war eher so Mila Superstar, ne?
Das sag ich jetzt gar nicht.
Oh. Naja.
Tut mir leid.
Saber Rider,
ja.
Saber, okay.
Bravestar, He-Man.
Ja. Okay, He-Man auch.
Ja, so solid. Die Ecke, ja.
Okay. Aber auch nicht schlecht.
Sind wir eigentlich schon zu den Fragen gekommen?
Nee.
Also, okay.
Ja, wir haben allgemein nicht mehr so viel Zeit.
Wir müssen
deswegen
auch noch Skispringen.
Genau, wir müssen auch noch Skispringen. Deswegen machen
wir müssen auch nicht Skispringen, wir können auch weiter quatschen.
Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage. Und zwar, möchtest du dieses Spiel aufgewinnen?
Wir spielen noch um deine Goldmedaille.
Nein, Das spiele ich definitiv nicht.
Also, wir haben dieses Spiel vorbereitet, weil wir uns dachten, wer weiß, vielleicht werden wir hier irgendwann keine Themen mehr haben. Wir wissen jetzt schon, das ist nicht der Fall. Wir können das wahrscheinlich noch stundenlang machen. Sonst laden wir dich halt nochmal ein, um dieses wirklich großartig aussehende Spiel zu spielen.
Es sieht tatsächlich gar nicht so verkehrt aus, aber ich glaube,
du hast das Spiel ja nicht gesehen. Das ist das Menü.
Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen Talk.
Ja.
Weil ich glaube, wenn ich meinen ersten Livestream nach meinen Olympischen, nach meiner ganzen Saison mache, dann habe ich, glaube ich, Bock, dass ich das Spiel als erstes probiere.
Okay, aber dann lass es uns doch hier, dass du es hier zum ersten Mal probierst. Ich würde noch drei Fragen aus der Community schauen, dass du die beantwortest.
Ja.
Und dann bauen wir den großartigen Couchmaster auf, weil wir haben hier, wir spielen das nicht am PC, wir haben da PCs aufgebaut, sondern wir haben einen Couchmaster mit Kissen und einer Tastatur, die du dann vor dir hast.
Das ist geil, das finde ich cool. Das brauche ich wahrscheinlich für zu Hause auch.
Es ist echt bequem. Ich saß vorhin auch zum allerersten Mal drin und ich war so, okay, das ist weird, aber es ist irgendwie auch geil.
Okay.
Also ich brauche sowas für zu Hause.
Okay.
Also, und zwar, die erste Frage stelle ich deswegen, weil das wahrscheinlich auch die ist, wo du am längsten für brauchst. Und zwar hat MC Garnick geschrieben oder gefragt, du als jemand, der sich auch mit Design, Spiele-Design auseinandergesetzt hast und passionierter Gamer bist, hast du nicht auch das Gefühl, dass Spiele in den letzten Jahren schlechter geworden sind und sie so ein bisschen einfach die Videospiele aktuell in so einer Sackgasse sich befinden?
Ja, also ich muss auch sagen, ich merke das so ungefähr die letzten 5 Jahre oder länger, dass ich sage so, ey, es gibt doch einfach kein Spiel, wo ich sage, ey, das fesselt mich wieder unglaublich auch für eine längere Zeit. Ich weiß nicht, ob einfach der Markt in gewisser Weise so gesättigt ist mit schon guten Spielen, dass sozusagen die neuen Spiele, die rauskommen, einfach an die alten nicht rankommen. Was ich aber eher das Gefühl habe, ist, dass die Spiele, vor allem was Thema Early Access oder ähnliches angeht, die Spiele kommen meistens halbfertig auf den Plan, dann spielst du es immer an, denkst du so, ah ja, ist eigentlich ganz cool, und wenn es dann irgendwann ganz rauskommt, dann spielst du es wieder an, denkst du so, okay, ich kenn's ja irgendwie schon. Ich muss sagen, Baldur's Gate hat da extrem abgeliefert, weil die haben einfach das fertige Spiel rausgebracht, es waren kaum Bugs drin, es war einfach ein fertiges, geiles, perfektes Spiel.
Wo man da dazu sagen muss, die hatten auch einen sehr langen Early Access, wo sie sehr viel ausprobiert.
Ja, aber diesen Early, ich weiß nicht, beim Early Access fand ich jetzt auch nicht so extrem viel preisgegeben beispielsweise. Also ich meine, man hat schon diesen Early Access gehabt, aber ich fand so das Endspiel, als es rausgekommen ist, war ich einfach so, geil, Wahnsinn.
Heiko, ich sehe dich schon grinsen.
Warum?
Wie hast du das damals wahrgenommen? Also würdest du auch sagen, so, es braucht wieder mehr Spiele, so wie Baldur's Gate?
Ich glaube tatsächlich, wir sind mitten in der Zeit, in der wir genau das erleben. Ich meine, Clair Obscur Expedition 33 hat
das
alles...
Das wäre das Nächste gewesen, was ich gesagt hätte. Ja?
Wir sehen da gerade tatsächlich kompletten Trendwandel. Mhm. Wir sehen gerade, dass die Firmen, die sehr stark auf den... die sehr, sehr teuren AAA-Blockbuster gesetzt haben, gerade in Schwierigkeiten sind, wenn man sich die so, ich neulich meinen Spaß gemacht, mir die 40 bestverkauften Spiele seit 2020 angeschaut, dann hast du sehr, sehr viele Spiele, die eher Singleplayer sind oder Koop, da ist ein Animal Crossing ist dabei, da ist ein Baldur's Gate mittlerweile dabei, da ist ein
Kingdom Come
nicht, ist nicht ganz weit, aber Cyberpunk ist dabei, da ist auch sowas wie, ach, wie heißt das Koop-Spiel, wo man zu zweit spielt?
It Takes Two.
Dabei hat sich über 25 Millionen Mal verkauft, ist ein Elden Ring dabei. Das sind Spiele von jetzt auch nicht super kleinen Teams, aber durchaus von kleineren Teams. Ne? Mhm. Also da man merkt gerade, wir haben jetzt Mugenics hat gerade Edmund McMillan gesagt, so dass sich die innerhalb von wenigen Stunden quasi die Entwicklungskosten drin waren. Und ich glaube, jetzt haben wir schon Millionen durchverkauft. Also der Markt ändert sich tatsächlich gerade da, wieder dahin.
Ich würde aber sagen, dass es bei genau diesen Spielen bemerkbar ist, dass die Spieleentwickler eine gefühlte, diese Leidenschaft kommt bei diesem Spieler auch an. Ich habe das Gefühl, die Spiele, die dann beispielsweise Clair Obscur oder eben Baldur's Gate oder eben auch Elden Ring, man merkt einfach, dass diese Leidenschaft, die diese Leute in die Spiele reingesteckt haben, auch genauso bei dem Spieler ankommen. Und das ist genau das Ding, was ich meine, so, okay, wir haben jetzt das 30. Call of Duty.
Ja. Und es ist halt vor allen Dingen in kleineren Teams wie viel leichter, eben auch eine kreative Vision eben durchzuziehen, als wenn du halt mit 5, 6, 7, 8 unterschiedlichen Studios an einem Projekt arbeitest.
Ja.
Da sind die halt auch viel da tiefer, glaube ich, in der Materie drin, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen machen, deswegen kenne ich die Connections, bla, etc. Gut, ich habe keine Ahnung, wie es da aussieht. Ne? Ich bin Sportler und aus gutem Grund Sportler. aber ich habe das Gefühl, vor allem bei Expedition 33, ich habe die Leidenschaft gespürt, die dieses Team reingesteckt hat. Und ja, deswegen.
Also ich bin da tatsächlich recht zuversichtlich, wir werden wieder mehr von diesen Spielen sehen.
Ich hoffe es, ja. Ich hoffe es.
Die nächste Frage oder eine der vielen, wir hatten wirklich viele Fragen und ganz, ganz viele Glückwünsche auch an dich. Also Dankeschön. Unsere Community fand es einfach großartig, hat sich sehr gefreut. Auch aus meinem privaten Umfeld, alle, die gesagt haben, denen ich gesagt habe, ich rede heute mit dir, waren so, sag ihm nochmal herzlichen Glückwunsch, du hast es so gut gemacht.
Dankeschön.
Du hast alle sehr glücklich gemacht. Aber eine Frage, die gestellt wurde, war, bist du Trophy Hunter privat? Also wie viele Platin-Trophäen hast du? Das ist eher was für Playstation-Spieler eigentlich. Aber bist du allgemein jemand, der da auch sehr ehrgeizig ist in Spielen?
Trophy Hunter ist Achievement, oder?
Ja.
Nee. Achievement-Hunter? Gar nicht. Ich bin gar kein Achievement-Hunter. Also ich sehe zwar bei, wenn ich am Zocken bin, immer die Steam-Achievements aufploppen und so. Ah, okay. Und dann schaue ich so, ah, okay, nur 15% haben das. Okay, cool. Aber nee, ich bin auch keiner, der zum Beispiel immer probiert, 100% oder durchzuspielen oder Speedrun oder sonst irgendwas. Ich spiele das Spiel so, wie es ist und genieße es auf meine Art und Weise. Und wenn es mir irgendwann zu langweilig wird, dann spiele ich es nicht mehr, spiele irgendwas anderes. Und
dann ist ja noch wurscht, wenn noch nicht alle Achievements sind.
Das kann ich aber nicht nachvollziehen. Ich kenne wirklich Leute, die spielen ein Spiel, obwohl sie keinen Spaß dran haben, ja, weil sie diese Achievements wollen. Und das ist für mich so... Ich würde niemals meine Zeit dafür verschwenden, nur weil ich dann irgendwie so ein Aufplopp-Ding habe, was im Endeffekt nichts wert. Also verstehe ich nicht.
Vor allem, du hast diesen Moment für 3 Sekunden, dann denkst du so, Achievement. Okay, und jetzt ist es weg. Und jetzt mache ich das nächste weiter. Also
Ja, es ist halt auch eine eigene, nochmal ein ganz eigener Bereich vom Gaming, habe ich das Gefühl. Also es gibt Leute, die da voll dahinter sind. Es gibt ja auch in eigenen Games, in Diablo 2 zum Beispiel, wo Leute dann versuchen, jedes einzelne Item zu finden oder so. Mhm. Ich habe davor Respekt.
Also zum Beispiel WoW mit hier Asmongold, der oder sonst was, wo sie ihre...
Alle Pets.
Unglaublich. Also ich kann es verstehen, weil ich meine, ich bin sehr akribisch, was Skispringen angeht. Also ich kenne diesen Drang, perfektionistisch zu sein und alles um 110% zu geben zu wollen. Aber ich habe es nie in Videospielen gehabt.
Ich glaube, daher kommt auch vielleicht die Frage, weil du als Sportler eben natürlich schon der Beste zu sein versuchen willst in deiner Sportart, ne? Und deswegen ja auf der Jagd nach diesem Achievement bist, ob du eventuell das eben sich dann ins Gaming das auch überschwappt. Irgendwie überschwappt, dass du da halt auch diese Medaille in dem Sinne suchst oder erreichen willst.
Aber wahrscheinlich genau aus dem Grund eben nicht, weil ich sag, ich habe das ja eh schon im Sport, also brauche ich es nicht woanders auch noch.
Ergibt aber auch Sinn. Also du für dich ist Zocken eigentlich eher runterkommen, entspannen, mit Freunden treffen.
Abschalten und Spaß haben.
Ja. Ich glaube, das ist auch die gesündeste Form zu zocken, habe ich das Gefühl, weil wenn man sich da zu sehr reinsteigert, vor allem in League of Legends, ich verstehe das.
Ja. Lassen wir es so stehen.
Lassen wir es schon stehen. Hast du schon Spiele oder Mods programmiert, bevor du das Studium angefangen hast, fragt Sumrace.
Nee, nicht. Also ich habe mal, ich habe mein eigenes Texture-Pack gemacht in Minecraft. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch demnach resultierend, weil ich halt eben das Studium angefangen hat. Es klang ja so, als hätte ich das Studium auch fertig gebracht, bin ja aber nie wirklich zu dem Punkt gekommen, wo ich Prüfungen geschrieben habe. Also von dem her, ich würde das mit dem dieses Studium sozusagen eigentlich eher auf Seite schieben und sagen, okay, ich würde es gerne in Zukunft noch machen. Mhm. Aber in dem Fall, ich habe selber nie groß irgendwas in der Art und Weise gemacht, dass ich selber probiert habe, Mods irgendwie zu entwickeln. Bin auch nie in die Materie reingestiegen, weil ich die Zeit einfach nicht dazu hatte. Dann haben wir gedacht, ich bin eher froh, wenn ein geiles Modpack rauskommt oder ein geiler Mod und dann mache ich das selber. Mein Bruder macht aber Skyrim-Mods, der findet das irgendwie toll. Ich bin da nicht so drin.
Auch voll fair. Ja? Also ist auch wieder da ein eigener Bereich. Aber super cool, was Mods uns alles gebracht haben, vor allem in Spielen wie Minecraft. Also,
Du kannst ja aus Minecraft ein komplett neues Spiel machen, indem du irgendwelche Mods runterlässt. Das ist echt... sehr faszinierend, sehr
So, und jetzt bauen wir.
Jetzt ist soweit.
Ja, mit den Game Master.
Muss ich hier irgendwas wegräumen oder sowas?
Also vor dir. Also
du kannst mir mal die Medaille geben. Genau, ich passe da drauf. Vertrau mir, mein Sohn.
Nein. Schau mal kurz, wo wir uns.
Wirklich sehr, sehr schön.
Ich glaube, die werde ich nie wieder wegräumen.
Ja, das ist. Ich finde es mal toll, dass die in so einem tollen Case auch noch gekommen ist.
Naja, habt ihr die Videos gesehen, wo Medaillen kaputt gegangen sind?
Ja, da wäre auch meine Frage, ob du auch vielleicht irgendjemanden. Weil deine ist ja noch heile, aber hast du schon von anderen Sportlern, die dir nahe standen, mitbekommen, dass irgendwas kaputt gegangen ist?
Ich habe nur einen gesehen, der wirklich aktiv es drauf angelegt hat. Da ist sie Wonder Why kaputt gegangen.
Der Couchmaster.
Ich leg's mir ganz kurz
so,
weg.
So, warte, du musst etwas zur Seite rutschen.
Aber warum legt man diese Medaille kaputt zu machen?
Um mich drumherum, das klingt jetzt richtig scheiße. Ja. Na, aber ich habe die einzige Medaille im Skisprung und die einzige Medaille. Also es gibt keine Medaille in der Kombination.
Den Spaß hier lassen.
So, war ich der Einzige bei uns im Unfall, der eine Medaille geholt hat.
Ich brauche sie ja nicht mehr.
Ja.
An der Stelle, genau.
Jetzt ist die Frage, wie machen wir das Ganze? Machen wir das alle Hotseat?
Ich sage auf jeden Fall, mich hat's gefreut. Viel Spaß noch.
Dankeschön.
Du ziehst dich zurück.
Wir dann sehen an der uns. Stelle.
Heiko, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr
danke, dass
du dir die Zeit genommen hast. Ich winke auch nochmal in die Kamera, sag tschüss.
Es hat es war sehr schön, deine Skisprung-Expertise, Skisprung-Spiel-Expertise.
Die von RTL Skispringen,
ja, genau. Ja, aber kein anderer kennt sich so mit Skisprungspielen aus wie du. Also vielleicht,
ich habe sie alle getestet damals.
Nee, ja, da gab es viel mehr Spiele vor meiner Zeit.
Doch, ich wollte gerade sagen, nee, es kann nicht 20 Jahre her gewesen sein. 20 Jahre. Ich gehe jetzt.
Ja. Und damit einen schönen Abend noch. Danke, schönen dass du dabei warst.
Nee, ist ja noch super. Also da sind welche von außen reingefahren. Geil. So, ich sage einfach Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Schön, dass du da warst.
Mach's gut. Vielen, vielen Dank, dass du dabei sein.
Ich komme gerne wieder vorbei und unbedingt. Ihr kommt nach Oberstdorf zum Skifahren.
Ja, ja. Machen wir auf jeden Fall. Danke auch an den Chat, dass ihr dabei wart. Danke an die Produktion.
Ich weiß nicht, ob sie mich sehen, aber ich gehe mal.
Genau. Und an der Stelle.
Winke, winke.
Wie gesagt, bis zum nächsten Mal vielleicht. Wer weiß.
Ciao.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch. Ciao.
So.
Danke auf jeden Fall auch nochmal an die Produktion und an alle, die dabei waren. Und danke an Felix. Schön, dass du dabei warst.
Ich fand's super cool, ey. Das war sehr schön. Ja. Vielen Dank, lieber Chat, dass ihr da wart, liebe Zuschauer natürlich. Ne? Ihr kriegt unsere Goldmedaille.
Ja, auf jeden Fall. Ihr wart so schön aktiv. Danke auch für die Liebe, die ihr dagelassen habt. Definitiv Hashtag Produktion loben. Danke an die Produktion. Das mit der Maus, ich glaube, die Maus war einfach ein bisschen eingeschnappt, weil wir gesagt haben, wir spielen länger. Und die Maus so, nee, ihr habt jetzt mich so lange liegen lassen. Ich habe keinen Bock mehr. Ist auch fein, passiert manchmal. Aber es war mega einfach, Hille hier zu haben, Philipp hier zu haben. Ein Goldmedaillengewinner hier bei uns im Studio.
Absolut, fantastisch.
Und wer weiß, vielleicht ja auch nochmal irgendwann.
Vielleicht nochmal irgendwann. Dann mit funktionierender Maus.
Dann mit funktionierender Maus. Und damit vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.